Ja, hallo, da ist der Martin Basler aus dem Burgenland, Neusiedlersee, Leiterberg. Ich habe hier ein kleines Weingut am Neusiedlersee, beziehungsweise direkt am Leiterberg.
Ja, ich habe André Kober kennengelernt bei einer Reise an der Loire. Da war er, glaube ich, 17 oder 18 und war damals schon unglaublich weininteressiert. Wir beide haben gemeinsam im Bus für die anderen Sommeliers Kaffee gekocht und haben uns während dieser Zeit nur über Wein unterhalten. Und diese Reise war für mich extrem einprägend, da André unglaublich viel wissen wollte. Ich habe ihm dann alles erzählt. Ein halbes Jahr später hat er alle Bücher, die ich ihm gesagt habe, auswendig gelernt gehabt. Das kann man einfach nur, wenn man einen mega Freude, Spaß am Wein hat. Und was noch dazu kommt, er hat einen unglaublich feinen, eleganten Gaumen, der das alles unterstützt.
Er kann Weine beschreiben wie ganz, ganz wenige Leute. Er beschreibt sie auf eine ganz andere Art. Es ist so, wie wenn er im Wein in der Flasche drinnen sein würde. So beschreibt André die Weine.
Ich habe ihn dann auch auf seinem Weg mehr oder weniger immer begleitet, auch im Athlon in Berlin, wo er die Weine eben als Sommelier zum Essen gegeben hat. Das war für mich einfach die nächste Stufe damals. Ich wusste nicht, dass Weine so gut zum Essen passen konnten damals. Ja, danach ist er nach Österreich gekommen, in das Schloss Velden, wo wir auch gemeinsam viel Zeit verbrachten, damals. Von dann zum Red Bull, Hangar 7, einer der außergewöhnlichsten Restaurants der Welt, und er war gastronomischer Leiter. Er war einer der außergewöhnlichsten Menschen in meinem Leben. Danke, dass ich dich in diesem Leben kennengelernt habe, André, und danke für die unglaublich intensive Freundschaft. Dankeschön.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Und wenn das nicht so despektierlich klingen würde, würde ich sagen, wir haben heute ein absolutes Urgestein der Weinwelt zu Gast. Aus dem Hamburger Restaurant Stüffel, André Kover. Ich durfte André im Jahr 2005 auf dem Söberg kennenlernen und damals hat er mich schon nachhaltig beeindruckt. Hatte schon großartige Stationen wie den Schwarzen Adler in Oberbergen, das Restaurant Webers Gourmet im Turm in Stuttgart, das legendäre Landhaus Scherer in Hamburg hinter sich und war der erste Chefsommelier im Hotel Adler in Berlin. Doch was danach kam, und damit meine ich nicht nur das Seehotel Töpferhaus, das Hotel Schloss Velden am Wörthersee, sondern so außergewöhnliche Stationen wie der gastronomische Leiter vom Hangar 7 in Salzburg oder die Betriebsleitung der Restaurants von Tim Melzer, ist einfach richtig, richtig beeindruckend. Und das alles mündete in seinem eigenen Restaurant, dem Restaurant Stüffel in Hamburg, das er 2013, also vor über 10 Jahren, eröffnete. Und wie er den Weg skizziert, finde ich großartig. Ein tolles Gespräch. Und du kannst dich darauf freuen. Und bevor wir darin einsteigen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Schlumberger, Consiovini, Segnitz und natürlich dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die Unterstützung, für die Begleitung, für die Partnerschaft ganz, ganz herzlich bedanken. Und in dieser Ausgabe haben wir einen zweiten Partner, einen zweiten Gast, wenn man so möchte, die Italian Trade Agency, kurz ITA. Und wir dürfen deren Engagement, deren Präsenz auf der ProWein 2026 in Düsseldorf mit verschiedenen Guided Tours, mit Masterclasses, mit einer ganz außergewöhnlichen Verkostungszone während der nächsten beiden Folgen vorstellen. Ein großes Dankeschön für diese Möglichkeit. Denn dank dieser Unterstützung ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber André Kova!
Das ist ein Riesenvergnügen, deinen Lebenslauf zu lesen. Da stellt sich mir die Frage, wenn man so seine Karriere anfängt, dann ist man ja wie so eine weiße Leinwand und jede einzelne Station bringt eine Farbe auf diese eigene Leinwand. Hattest du bei dir selber, so wie bei mir war es zum Beispiel meine 5 Jahre bei Dieter Müller, die haben mich wahnsinnig geprägt. Ich habe es erstmal einen Weineinkauf für 20.000 Euro gemacht. Ich habe eine Weinkarte mit 200.000 Positionen irgendwie bespielt. Ich habe diesen Standard gelebt und hatte großartige Menschen wie eben Nils Henkel, Dieter Müller jetzt von Küchenseite oder eben André Thomann oder Frau Müller an meiner Seite und natürlich ein riesiges Team. Hattest du bei dir eine Station, wo du sagst, da wurde der Sommi André Kova geformt?
Wenn man sich jetzt so, wenn man überlegt heute, wenn ich überlege, 33 Jahre, mit 17 bin ich in die Lehre reingegangen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Stationen, die mich in der Zeit geprägt haben. Ich würde sagen, also definitiv die prägende, für mich die wichtigste Station, der ich verdanken kann oder der Person, der ich bedanke, dass ich heute da bin, das war meine Lehre, weil ich natürlich total naiv in die Lehre rein bin. Irgendwie immer viel geredet, immer jemand, der immer zu viel Energie hatte und alles. Mein Vater hat gesagt, das wird ein Kellner. Okay, dann werde ich Kellner und dann war so die klassische Vorgehensweise damals. Ich bin in Freiburg aufgewachsen. Da kriegst du von Arbeitsamt vorgeschlagen, so die Läden, wo man sie bewerben kann oder die Lehrlinge ausbilden. Und wie das Leben erspielt, ich weiß noch bis heute, da waren so unterschiedliche Läden drauf, von denen ich damals überhaupt gar keine Ahnung hatte. Also ein Kolpinghaus in Freiburg, stell dir vor, ich wäre jetzt ins Kolpinghaus, hätte da meine Lehre gemacht, da wäre wahrscheinlich das ganze Leben ganz anders verlaufen. Hm. Aber ich hatte das Glück, dass ich mir irgendwie 3, 4 Häuser angeschaut habe und eins von denen war, das zu der Zeit neben dem Columbia Hotel, was ja ganz berühmt ist, das andere Sterne-Restaurant und Top-Restaurant in Freiburg, das Markgräfler Hof, mitten in der Altstadt, mit einem sehr, sehr großen Patron, nannte man das damals. Das war der Hans-Leo Kämpchen, der zu seiner Zeit eine Koryphäe war, der damals jahrelang das beste Restaurant Deutschlands leitete, die Ente vom Lehen damals mit Wodat und im Schwarzen Adler im Columbia, also wirklich eine absolute Koryphäe, der sein kleines Restaurant, ich glaube da waren 8 oder 9 Tische, kleines Separé und ich glaube 12 oder 13 Zimmer. Und das war einer von den Lokalen, die ich mir damals angeschaut habe. Und der hat sofort, ich glaube, er hat mich gesehen, er hat mich kennengelernt und hat nach dem Gespräch dann meinen Vater zur Seite genommen und gesagt, lassen Sie ihn mal hier, ich mach was aus ihm. Und irgendwie hat mein Vater damals gesagt, das klingt irgendwie gut. Das war natürlich eine sehr harte Lehre, weil ich natürlich jemand, der aus der Realschule raus ist und dann kam ich da in die Lehre, natürlich nur Lausen im Kopf und überhaupt nicht verstanden habe, wo ich da bin. Und du bist ja ähnlicher Werdegang oder ähnliches Alter. Du weißt, wie damals, wie die Hierarchien waren in der Gastronomie, da werden wir bestimmt noch drauf kommen. Aber so als Lehrling im ersten Lehrjahr, da warst du mit Abstand das kleinste Glied und das hast du auch jeden Tag zu spüren bekommen. Da war der Lehrling im zweiten Lehrjahr dein Boss und der hat dich ja fast wie bei dem Militär schon oder bei Bundeswehr bestimmt, was du machst und was du nicht machst. Also das war schon für mich eine sehr prägende Zeit, weil ich in diesen 3 Jahren in diesem Restaurant zu etwas gemacht wurde und nach der Lehre dann rausgegangen bin und ein klares Ziel hatte und wusste, okay, der Gastronomie ist mein Ding, Sterne-Gastronomie ist mein Ding und da ist wahnsinnig viel passiert in 3 Jahren und er hat mich immer wieder in schwierigen Situationen zur Seite genommen, auch mal die Ohren lang gezogen, auch mal in den Weinkeller eingesperrt und dann in der Nacht vergessen. Dann
Nein!
Ja, dann nach Hause gefahren und 5 Uhr morgens ist ihm aufgewacht, dass der Kleine noch im Weinkeller steckt unten. Also es war so ein natürlicher Weinkeller, Treppe runter, kalt, natürliche Temperatur und mich dann wieder geholt. Und also er hat immer zu mir gesagt, auf Spanisch, du bist ein Säckel, hat er zu mir gesagt, aber du bist genauso wie ich und deswegen weiß ich, wie ich mit dir umgehen soll. Und das hat er tatsächlich auch gemacht und hat mich sehr geprägt im Thema Wein. Hat damals irgendwie eine riesen Weinkarte gehabt und einen sehr, sehr tollen Sommelier eingestellt gehabt und hat das Thema Wein wirklich erlebt. Hat es leider, ich denke mal, sehr, sehr früh gestorben. Bis heute bereue ich und hätte mir gewünscht, dass ich immer wieder über die Jahre gerne zu ihm gekommen wäre und mit ihm ein Fläschchen Wein getrunken hätte und mich mit ihm ausgetauscht hätte. Aber das ist mir leider nicht vergönnt. Der ist leider an zu viel Alkohol gestorben, ist in der Zeit viele, viele Leute aus unserer Branche das Problem hatten. Ist ja heute immer noch der Fall, aber ich habe das Gefühl, es ist heute ein bisschen durch die Zeit auch vernünftiger geworden, wie das damals eben war. Da war das Alkoholkonsum gerade so in den Anfang 90er und diese Generation 70er, 80er Jahre, die haben wirklich sehr, sehr viel Alkohol konsumiert und der ist dann zu Runde gegangen am Ende. Aber für mich natürlich jemand, der mich extrem geprägt hat in dem, wo ich heute stehe und mir den Weg eigentlich vorgelegt hat, den ich danach gegangen bin. Ja. Aber das natürlich kam dann, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, über die Jahre andere Institutionen, andere Stationen, die dann in dem Reifezeitpunkt, wo ich befand, mich natürlich auch geprägt haben. Ja, wie ja, direkt nach der Lehre, das Columbia Hotel war eigentlich eine zweite Lehre für mich. Das war genauso hart und aber auch prägend, um die Richtung vorzugehen. Mit Sicherheit war es dann viele, viele Jahre später, dass das Schloss am Wörthersee, was ich damals mit aufmachen durfte, mit der Hotelgruppe Capella Hotels, wo ich ein amerikanisches System kennengelernt hatte, die natürlich einen ganz anderen Ansatz hatten, die weltweit Top-Hotels hatten auf einem höchsten Niveau. Das ist ja, ich weiß nicht, ob du die Hotelgruppe kennst, die entstand ja aus der Ritz-Carlton-Gruppe. Also die Köpfe von Ritz-Carlton haben damals gesagt, wir machen jetzt noch eine oben drauf. Das war der Horst Schulze, der Gründer von Ritz-Carlton, der hat dann Capella gegründet. Das war auch eine Prägung, war natürlich aus diese noch damals gehobene Sternegastronomie, wo es Regeln gab, wo es ganz klare Linien gab und sowas. Und das haben die Amerikaner natürlich ganz anders gesehen. Da haben sie natürlich den Gast und die als Mittelpunkt gesehen, ob du von rechts oder von links servierst oder ob du was wir alles gelernt haben und natürlich verfolgt haben und wie du ja auch und selber in 3-Sterne-Restaurant gearbeitet hast, da ist ja jeder Schritt genau eingeplant gewesen, immer wo rangeht. Das hat die Amerikaner gar nicht interessiert. Das war eben, da gab es ganz andere Sachen, die Rolex später haben. Da war es das Teambuilding, dieses Team zusammenhalten, jeden Morgen zusammenstehen und erstmal über das Kennen, diese Rules sprechen, die wir immer wieder uns eingeprägt haben und jeden Tag wiederholt haben, wo diese, glaube ich, 14 oder 17 waren das, wo du das immer wieder jeden Tag eins von denen rausgeholt hast, bevor die Leute angefangen zu arbeiten. Und über das hast du mal gesprochen, 10 Minuten, Viertelstunde. Wie zum Beispiel, wenn dir Gast näher als 3 Meter an dich rankommt, beendest du sofort mit allem, was du tust und widmest ihm. Oder wenn er dich fragt nach dem Weg, dann begleitest du ihn so lange im Haus, bis das ersichtlich ist. Und also ganz, ganz viele solche Sachen. Aber vor allem dieses Team. Und das habe ich da wieder gelernt und hat mich sehr viel weitergebracht. Jetzt gar nicht mal so dieses Gastronomische oder wie ich ein Restaurant zu führen habe. Das wusste ich eigentlich damals schon sehr, sehr gut. Ich war ja damals Restaurantleiter und Sommelier und wir haben da sehr, sehr schnell nach 1,5 Jahren 2 Sterne bekommen. Es waren, glaube ich, die schnellsten 2 Sterne, außer von Frankreich, die jemals verteilt wurden, mit Silvio Nicol in der Küche. Aber da habe ich eben ganz andere Sachen gelernt, die mich sehr, sehr geprägt haben in meine weitere Laufbahn und mich auch verändert haben in meiner Einstellung zu unserem Beruf und aus dieser alte ja oft nicht nur positive, aber auch viele negative Dinge, die wir früher in den Sternenrestaurants gelernt haben, die oft zu hart waren und nicht nah am Menschen ran und ich eben nicht dieses Team und diese Menschen im Vordergrund, das habe ich da eben gelernt und das hat mich so, ich glaube, so vollkommen gemacht und das alles abgerundet, was ich bis dahin gemacht habe, diese Erfahrung zu sammeln.
Das ist ein unglaublich wichtiger Ansatz, dass wenn man die Menschen um sich herum, also mit denen man jeden Tag zusammenarbeitet, wenn man die anders wahrnimmt, anders anfängt zu sehen, dann hat man auch eine andere Offenheit für den Gast. Man gibt sich dem Gast anders gegenüber, als wenn ich halt mehr oder weniger so diese autarke Kellner- oder Sommelier-Situation habe, wo ich mehr oder weniger für mich selber der Star bin, dann transportiere ich das auch zu dem Gast. Also ich bin dann viel offener für den Gast selber. Ich finde aber auch, du solltest so dich nicht zu klein machen, in der Phase, als du die Lehre begonnen hast, weil du ja da schon extrem leistungsorientiert warst. Also das wusste ich vorher auch nicht, dass du mal Handball gespielt hast und dass du selbst in der deutschen Nationalmannschaft also zumindest 2 Spiele absolviert hast. Und das war ja bestimmt auch nicht irgendwie easy oder leicht, sondern da hast du ja auch eine Prägung. Dadurch hast du ja auch einen Leistungswillen, der dann wahrscheinlich in der Gastronomie irgendwie gefunden wurde oder den du dann so richtig ausleben konntest. Oder täusche ich mich da?
Ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist, wie du schon sagst, man hat eine Leistung oder eine, wenn man was im Beruf macht, oder das habe ich mitbekommen in meinem Leben, dass wenn du was mein Standard hast, mein Vater war immer, der aus einem ganz anderen Bereich kommt. Mein Vater war ein sehr, sehr guter Handwerker, ist ein sehr guter Handwerker, ist in der Rente schon 4 Jahre, aber da war einfach, man sagt ihm, die tschechischen goldenen Hände, der hat einfach alles, was er gemacht hat, hat er perfekt gemacht. Und sein Leitsatz war immer, wenn du was machst, mach es richtig. Und das ist ein Satz, der einer der Sätze, der bei mir hängen geblieben ist. Und ich habe schon immer sehr, sehr viel Sport gemacht. Wie du schon gesehen hast, habe lange in der Auswahl gespielt, also wirklich Leistungssport. Bis heute eigentlich fast jeden Tag mich sportlich betätige. Und so war es auch beruflich. Und das Wichtige war, und ich hatte das große Glück, was du ja auch hattest, ich habe etwas gefunden, wofür ich gebrannt habe, was ich geliebt habe. Ich habe die Gastronomie, das war für mich. Dann bin ich ins nächste Haus und da wollte ich immer höher und ich wollte weiter und dann wollte ich irgendwie Chef de Rang sein, da wollte ich Maître Sommelier und dann kamen wir 20 Jahre nur Sommelier, da wollte ich nicht nur Sommelier normal, so wollte ich in dem besten Hotel des Sommelier werden, in einem 3-Sterne-Restaurant Sommelier werden. Also man hat so diese Ziele und die haben mich getrieben und das dadurch, dass es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, dieses ganze Thema, vor allem das Thema Wein, habe ich ja jegliche private Zeit eigentlich 100% in das Thema Wein gesteckt und jede Freizeit, jede freie Minute, jeder Urlaub fand in Weinbergen statt. Wie du weißt, überall wo Wein wächst, ist es schön, da gibt es immer gutes Essen und gute Menschen und deswegen habe ich das nicht nur eben als Beruf, sondern wirklich als private Leidenschaft und manche Menschen haben erst 3 oder 4 Anläufe gebraucht, um ihren Beruf, Traumberuf oder haben es bis heute nicht gefunden. Viele machen etwas, was ihnen gar nicht Spaß macht. Das stelle ich mir unfassbar schrecklich vor, wenn du jeden Morgen für etwas aufstehst, was dir keinen Spaß macht. Also das ist, und deswegen hatte ich das große Glück, ich habe von Anfang an das entdeckt, was mir wahnsinnig Freude und Liebe bereitet hat. Dieses beginnt mit dem bis heute, wenn du einem Gast etwas Gutes antust, wenn ein Gast zufrieden rausgehst, dieses Sofortergebnis, ja, der kommt rein und geht glücklich raus oder du servierst ein tolles Essen mit tollen Wein und er kriegt feuchte Augen. Das ist das, warum das hat mich immer so glücklich gemacht, dieses Sofortergebnis, weißt du? Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, was zu machen. Stell dir vor, du machst ein Projekt, das dauert 6 Monate oder 8 Monate ohne Ergebnis. Boah, das wäre für mich schwierig, glaube ich. Deswegen habe ich das immer geliebt, dieses, du tust was richtig gut und der Gast ist glücklich und geht glücklich aus dem Restaurant raus und hast sofort dieses positive Ergebnis, diese Erfüllung. Und das ist einer der vielen Gründe, warum ich die Gastronomie geliebt habe und bis heute eigentlich liebe, obwohl sich etwas verändert hat, die Gastronomie zu dem Anfang, als wir damit angefangen haben, aber da werden wir bestimmt noch drauf kommen.
Wann kam bei dir dieser Sprung vom Kellner hin zum Sommelier? Also war das Landhaus Scherer 98, 99, als du im Prinzip Chef de Rang warst und dann mit einmal langsam Sommelier wurdest? Oder wann fingst du an, dich wirklich als Sommelier zu fühlen? Und was hat das ausgemacht? Also, dass du Wein verkaufen konntest, dass du Wein erklären konntest, dass du Wein verstanden hast? Oder was ist für dich auch die Erwartung an jemand, der sagt, ich bin Sommelier?
Witzigerweise ist auch das einer der Punkte, der sich extrem verändert hat von damals zu heute, weil das mich interessiert ab dritten Layer. Den Weinkeller aufräumen, die Weine verräumen, den Wein dem Sommelier bringen, die Gläser vorbereiten und so. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe zu dem damaligen Sommelier und zu dem Maître, also dem Patron, raufgeschaut. Ich habe es überhaupt nicht verstanden damals, wenn die Glas viniert haben, dann dran gerochen haben und nie was erzählt haben, so von was redet denn der? Ich habe da reingeräumt, gar nichts gerochen. Und da haben wir damals immer gedacht, das werde ich nie verstehen. Das werde ich nie verstehen. Und dann da kam es immer so, dass man da damals natürlich, bis man sich, du weißt ja, wie es war, bis man sich Sommelier nennen dürfte, es war ein langer Weg, ja, mit jeder Chef de Rang in ein Sternehaus hat ein grundsolides oder gutes Weinwissen gehabt und war ein kleiner Sommelier, weil die Leute damals natürlich diesen Titel niemals hätten, wenn sie nicht die 80, 100 wichtigsten Käsesorten hätten konnten und nicht Rangieren, Filetieren konnten und nicht ein Grundwissen an Wein hatten. Also ich denke mal, begonnen hat es in der Lehre. Im Columbia Hotel habe ich angefangen, mich für den Wein zu interessieren, nämlich in den Weinberge gefahren, wenn die Winzer in der Region besucht habe, wir auf Weinproben gegangen sind, wenn wir irgendwo durften. Das war damals so, dass jeder kommen durfte, dann Weinproben waren elitäre Veranstaltungen für Fachleute. Da hat man irgendwo vielleicht mit daneben dran stehen dürfen und probieren dürfen oder zuhören dürfen. Und es war auch noch die Zeit, ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, da haben die Sommeliers das Wissen auch gar nicht weitergeben damals. Es war so, ich kann mich erinnern, damals der große Sommelier Mauerhahn in Colombia, der war gar nicht interessiert. Wenn ich ihm was gefragt habe, da hat er mir gesagt, kauf dir Bücher und lass mir in Ruhe. Und der wollte gar nicht, ich weiß nicht, ob die damals Angst hatten, dass, wenn sie ihr Wissen weitergeben, vielleicht das dann irgendwann mal ihren Job gefährdet. Oder ich kann es ja nicht sagen bis heute, warum ich dieses alten Haudegen so empfunden habe, dass die sich vielleicht jemand rausgepickt haben, den sie dann die paar Sachen gesagt haben, aber den Rest, da war keine Kommunikation oder da wollten die gar nichts in dem Sinne weitergeben. Deswegen habe ich mir sehr, sehr viele, obwohl ich eigentlich nie ein großer bis dato irgendwelche Bücher gelesen habe, sondern ich habe mir echt viele Bücher angeschafft und viel meines Geldes habe ich da investiert und wollte einfach verstehen, um was da eigentlich geht und bin danach nach München ins Restaurant Aquarello. Das war damals der einzige Sterne oder einer der wenigen Sterne-Restaurants, glaube ich, oder das einzigste außerhalb Italiens oder in Deutschland zumindest. Und da war ein sehr, sehr guter Sommelier da, der das Thema Wein behandelt hat. Und der ist plötzlich abgeworben worden, das weiß ich noch bis heute, und ist dann in die Villa Gioia nach Portugal gegangen. Und dann war der irgendwie weg und das relativ kurzfristig. Und da hat sich damals der Mario Gamba, der Patrone, zweimal umgedreht und hat mich angeschaut. So, du machst doch auch gerne Wiener, ne? Okay, du bist Sommelier ab morgen. Ich so, dreimal geschluckt, boah, Sommelier ab morgen. Also Stress, wie mache ich denn das? Thema Italienweine war für mich dann seit ein paar Monaten erst neu. Ich komme ja aus dem Badischen, da war ja badische Weine und französische Weine im Vordergrund. Einmal war es italienische Weine und das war natürlich eine riesen Herausforderung. Neben meiner Station, die ich trotzdem hatte, weil ich ja trotzdem Chef de Rang war, dürfte ich noch mich um die Weine kümmern und habe natürlich den Titel niemals bekommen, aber das war damals, du machst jetzt Sommelier. Und damit hat es eigentlich angefangen. Bin dann danach tatsächlich ins Landhaus Scherer, erstmal als Chef de Rang, aber mit großem Interesse für den Wein und immer früher zur Arbeit, um den Weinkeller aufzuräumen und das zu machen. Und irgendwann hat mir dann Heinz Fehmann die Chance gegeben, offiziell als Sommelier meinen Job auszuüben. Und das war natürlich eine große Herausforderung. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil auch die Weinkarte ja großartig ist. Sehr viel damals noch stand im Vordergrund Bordeaux, was für mich heute immer noch im Vordergrund steht, aber damals auch in der Allgemeinheit war das Thema Bordeaux ja groß gespielt worden. Und der hat eine sehr große Bordeaux-Auswahl. Und da habe ich schon mal das große Glück gehabt, da viel zu probieren und viel aufzumachen. Es war ja noch zu dem Zeit 2 Sterne, denke ich mal 1-Stern-Restaurant, aber ein absoluter Klassiker, ein absoluter Urgestein der deutschen Gastronomie in das Landhaus Scherer. Und von daher war das damals ja schon die offizielle erste Chance, an das Thema Wein reinzugehen. Und dann war dann schon die nächste Station eine riesen Herausforderung. Bin ich damals über den Headhunter angesprochen worden und durfte dann ins Hotel Adler, das Hotel Adler Mitte öffnen und dann zu Ersatzsommelier für das Fine Dining und dann ja von kurzer Zeit das Chefsommelier für das ganze Haus. Das mit 25 war natürlich eine riesen Nummer. War natürlich extrem stolz und war natürlich eine riesen Herausforderung auch. Und aber wie gesagt, viel Spaß gemacht und auch einer der Stationen, die mich sehr, sehr geprägt haben in den 90er Jahren.
Sind die Weinrichtungen, die man in den jungen Jahren wahrnimmt und erfährt, die einen das ganze Leben lang begleiten, wie du gerade Bordeaux angesprochen hast? Du hast ja auch eine Leidenschaft im Burgund, teilweise Südafrika, Italien wahrscheinlich nach wie vor. Also wird man in diesen jungen Jahren in seinem Weinstil geprägt oder welchen Weinstil möchtest du nicht missen? Welcher Weinstil passt zu deiner Persönlichkeit? Welchen liebst du nach wie vor?
Wie du es ja wahrscheinlich auch bei dir oder jeder, der den Wein fast bemerkt hat, der Wein Stil verändert sich, der Weingeschmack verändert sich. Man, wenn ich überlege, was ich mit 25 für Weine gefeiert habe und was dann mit 35 und dann heute mit 50. Also hat sich schon sehr viel verändert und man bildet sich hier weiter und man entwickelt sich hier weiter, man entwickelt seinen Geschmack weiter im Alter. Und ich würde sagen, ich war schon immer ich bin mit französischen Weinen aufgewachsen und liebe eine, also für mich ist nach wie vor, wenn man jetzt den Wein auf der Welt betrachtet, ist für mich Frankreich Nummer eins. Das Einzige, was konkurriert, ist der deutsche Weißwein. Das werde ich nebendran stellen. Aber sonst ist für mich Frankreich, deutsche Weißwein, dann lange nichts. Und dann kommt irgendwann mal viele tolle Weinanbaugebiete hin. Und mittlerweile kriegst du heute aus der ganzen Welt tolle Weine. Das war für dich am Anfang damals in meinen Finden gar nicht. Da hatten wir Frankreich, Deutschland kam so langsam, aber wurde noch gar nicht ernst genommen. Das war vielleicht, weil ich eben in der Weinregion meine ersten Schritte getan habe, war natürlich der badische Wein schon im Fokus, aber insgesamt war der deutsche Wein, hat gar keinen Stellungswert gehabt. Das ging ja damals erst richtig los. Das heißt, es war Frankreich, es war Italien und dann war es da auch schon eigentlich, wenn du es wirklich ernst nimmst. Es gab die spanischen Weine haben damals gar keine Rolle gespielt, was da diese Netz eingehüllten 15 Volumen Tempraninos, also zumindest in meinem Empfinden. Und wenn man heute allein sieht, aus der ganzen Welt, also mittlerweile kannst du überall tolle Weine entdecken, die viel Charakter mitbringen, die Typizität mitbringen, die Spaß machen. Aber das empfand ich damals eigentlich. Eigentlich nicht. Damals musst du dich in Frankreich sehr gut auskennen. Und dann, wenn du in Weingegangen warst, wie schon gesagt, in der Region. Aber das andere bis in Italien, das andere konnte man eigentlich so gekonnt bis ignorieren. Aber das ist heute eine unfassbare Menge an Wissen, was man heute, wenn man Sommelier ist, mitbringen muss. Ich werde fast sagen, man sollte als Sommelier so ein bisschen über alles Bescheid wissen, aber jeder Sommelier sollte irgendwann mal seinen Weg finden, wo er sich findet und wo er sich am wohlsten fühlt und dementsprechend auch vielleicht die Weinkarte gestaltet. Aber alles heute zu überblicken, alles zu wissen, wie so ein Master-Sommelier, das finde ich ein unheimliches Thema. Das finde ich auch wirklich schwierig.
Die Welt ist wirklich wahnsinnig groß geworden. Gestern kam in der Mediathek oder kam auf Arte eine ganz spannende Reportage über Wein aus Indien. Leider nur eine halbe Stunde, aber selbst dort hat man den Willen, einen außergewöhnlichen Wein zu erzeugen. Und was dort entsteht, ist, glaube ich, teilweise total spannend. Ob das jetzt auf dieser großen Weltweinkarte wirklich eine Rolle spielen wird, zumindest in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren, ist ein anderes Thema. Aber die Welt ist bunter dadurch. Aber man hat selber, und das finde ich dann, was du sagst, unglaublich wichtig und geht mir eigentlich genauso, man hat eine Kernprägung. Und es ist bei mir eigentlich zu größten Teilen auch Frankreich. Was bist du in Frankreich? Bist du eher so der Rhone, der Loire, der Bordeaux, der Burgunder-Typ? Bist du der Südwestfranzose oder hast du eine Leidenschaft dabei oder eine Vorliebe?
Ja, ich habe natürlich eine Leidenschaft, aber ich glaube, ich habe kein Land so intensiv bereist neben Deutschland, wie das Frankreich ist. Also dadurch natürlich, dass ich die ersten Jahre in Freiburg gelebt habe und groß geworden bin, habe ich natürlich dreiviertel Stunde in Elsass, war in zweieinhalb Stunden, zwei Stunden in Burgund. Also ich habe so Phasen gehabt. Die Hauptrolle hat immer Frankreich gespielt, wie schon gesagt, aber die Phasen waren von, wenn man jetzt so an Landhaus Scherer mich erinnere, damals war Loire ganz vorne dabei, da sind wir immer
damals schon?
Ja.
Also damals, auch Loire rot oder nur weiß?
Weiß in erster Linie, ja, aber ja. Damals gab es immer so Reisen zu dem Salon de Loire, diese Weinmesse. Mhm. Das war unheimlich prägend auch für mich damals. Es war immer so ein riesen Reisebus voll mit Sommeliers und Winzern. Der ist dann irgendwie in Hamburg oder irgendwo losgefahren und dann über den Ruhrpott runter, dann im Badischen und dann ging es irgendwie rüber. Also wir wurden alle eingesammelt eigentlich. Das war ein Bus da waren so viele Leute dabei, die du alle auch kennst, von Winzer wie Knipser oder der alte Salvay oder Martin Pasler, den ich damals kennenlernen durfte. das, ich bin mir erinnert, wenn auch damals die Sommeliere, damals, wie hießen die in Schiffchen, die Französin, ganz tolle Sommeliere.
Catherine Thévenot.
Ja, genau, die war dabei, ja. Und ich bin so ein Namenproblem. Ich glaube, der Henry war auch mal dabei, der Thomas ist mitgefahren. Also, das war ein voller Bus mit lauter Sommeliers und Freak. Viele habe ich natürlich hundertprozentig vergessen. Damals wurde es organisiert von einem Weinhändler, der leider vor einigen Jahren gestorben ist.
Toni van der Brücke.
Toni van der Brücke, der ja für die Loire gelebt hat und gebrannt hat. Und jemand, ein großartiger Mensch, denn, von dem ich wirklich auch sehr, sehr viel mitgenommen habe. Vor allem diese Ruhe und diese Entspanntheit, an das Thema Wein ranzugehen. Und der hat uns dann immer wieder diesen Bus, den Bus voll gemacht. Es war mehrere Tage in die Loire gefahren. Ziel war nicht immer diese Messe, aber wir haben immer ganz, ganz viele tolle Weingüter besucht. Haben große Namen, die dann erst große Namen geworden sind, besucht, kleine Winzer. Wir haben uns damals in, das war ein Chavignol, das war es bis heute noch, da war ein kleines Restaurant, das ist der Lyon, glaube ich, Lyon d'Or, Lyon hieß es. Da haben wir auch übernachtet und da haben wir ein tolles Abendessen gehabt. Alles, wie die Loire ja schon immer war, trotz der größten und teuersten Schlösser in die arme Region. Die Winzer kamen da mit ihrer Ente angefahren, Erde unter den Fingernägeln, und haben dann die großartigen Sauvignons aus dem Sancerre, Puy-Fumé, Minette, Salon Rose, auch alle herkommen, präsentieren dürfen. Die Weine lagen damals in einstelligen Bereich, 8, 9 Mark, 10 Mark, 11 Mark. Die haben ja nichts gekostet, die Weine. Großartige Charakterweine, die auf der Welt eigentlich noch keine Anerkennung hatten. Die hatten keinen Preis, die waren nicht berühmt, aber fantastische Weine. Und das war, haben wir, glaube ich, zwei oder drei Mal gemacht, diese Fahrt dahin. Und das war die Zeit Loire.
Und wenn du jetzt sowas wie die Loire zum Beispiel hast, du hast auf der einen Seite schon diese Benchmark-Weine, also diese Appellation, die richtig leuchten, die eine Strahlkraft hatten. Und vor allen Dingen auch in der Zeit, als du langsam Sommelier wurdest, ja in Deutschland eine gewisse Präsenz bekommen haben. Also sprich Puy-Fumé, sprich Sancerre, teilweise Mentus Salon. Manch einer kannte vielleicht sogar Vouvray oder Cancy. Sind das für dich interessanten und prägenden Weine, also da wirklich auf diese bekannten Appellationen zu gehen? Oder sind es immer die Sachen, die keiner kennt, die vielleicht total irgendwie unterm Radar laufen und denen man sich da gar nicht so annimmt? Und die Frage, wenn ich das ausführen darf, kommt für mich zum Beispiel für eine andere prägende Region, fürs Burgund zum Beispiel. Du hast im Burgund selber, soweit ich weiß, liebst du ja Burgunder, hast du diese ganz, ganz großen Namen. Du hast Champagne, du hast Geoffrey Chamartin, rein von den Appellationen her. Aber gehst du persönlich dann lieber in die Côte Chalonnay, Côte Mâconnais und versuchst dort Sachen zu finden, die irgendwie günstiger sind? Oder sagst du, diese Appellationen haben eine ganz eigene Strahlkraft und Ausstrahlung und das möchte ich leben?
Den ersten Teil, wir haben natürlich in der Loire, damals kannte man ja oder weniger war Sancerre, Puy-Fumé, damals war Baron d'Ail, der berühmteste Wein, wenn ich mich noch erinnern kann. Also das ist der Starwein aus dieser Region. Also wir haben eben diese Chancen bekommen durch Toni van der Brücke, der damals natürlich ganz andere Weingüter gesucht hat, uns Sachen gezeigt hat, die wir nicht kannten. Ich weiß noch, damals ein geprägendes Erlebnis war, wo wir halt dann bei Nicolas Joly gelandet sind und da irgendwie aus 3 Jahrzehnten Weine probieren durften, blind irgendwie, da standen wir 70er, 80er, 90er Jahre, blind, Zimmertemperatur seit Tagen offen, mitten auf dem Tisch. Und diese Persönlichkeit von Nicolas Joly dann irgendwie uns allen in 1,5 Stunden erklärt hat, wie die Sonne auf die Erde scheint und warum sie das tut und welche Auswirkungen das auf das Terroir hat. Und also das sind schon, natürlich haben wir das gesucht und ich glaube, jedes Sommelier, der das nicht tut, sich nicht interessiert, für sich neue Sachen zu entdecken, sich weiterzubilden, der macht seinen Job auch nicht richtig. Und deswegen haben wir das natürlich gemacht und um auf deine Thematik in Burgund zu kommen. Ja, das ist meine Leidenschaft. Ich liebe Burgund und das ist neben den deutschen Weißwein und Rotwein mittlerweile, neben den deutschen Wein ist Burgund für mich die absolute Lieblingsregion. Und ich kann mich aber noch erinnern, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, als junger Sommelier. Hä? Wieso mache ich jetzt so ein Neue Saint-Georges auf? Ist doch auch nur ein Spätburgunder. Und jetzt habe ich doch neulich im Restaurant auch ein Saint-Georges aufgemacht von einem anderen Winzer. Der schmeckt ja ganz anders. Und der schmeckt ja gar nicht, oder? Wieso schmeckt ein Chevrolet Chambartin oder ein Pommard? Ja, das ist ja was ganz völlig anderes. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden am Anfang. Ich habe schon an mir gezweifelt und ich glaube, erst beim, nachdem ich die vierte, fünfte Mal in die Region gefahren bin, und da standst du so an dieser Kreuzung, kannst du dich erinnern, an der Kreuzung das erste Mal, wo dann wie so ein Schild, Pune Morache, Sache Morache, Mapsu, sagst, wow, ich habe Gänsehaut gehabt. Das ist unfassbar. Diese, da standen so Straßenschilder mit diesen berühmten, fast ehrfurchtberühmten Namen und Ortschaften, die man von großen Etiketten gelesen hat. Und ich habe dann wirklich nochmal drauf zugekommen, vier oder fünf Mal musste ich erst hinfahren. Ich bin da immer alleine hingefahren, habe da viel Zeit verbracht. Bin in die Restaurants gegangen, habe die Winzer besucht. Natürlich, es war damals noch gar kein Problem, in die ganzen Weingüter reinzukommen, im Gegensatz zu heute. Da bist du einfach rein. Und bei vierten, fünften habe ich das angefangen zu verstehen. Okay, das ist Burgund. Diese unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten, oder dass du dann auf dem Feldweg stehst und links hast du eine Lage überspitzt gesagt, da kostet der Wein 300 Euro im Einkauf und rechts kostet halt nur 9 Euro. Hä? Das ist doch das gleiche Sonne, alles, gleiche Winzer, wieso denn eigentlich? Und das, bis man das sich da wirklich reingefuchst hat und das verstanden hat, oder bis man verstanden hat, dass eben Pinot Noir, gerade der alte Ausbau der Pinot Noirs, der sich ja heute auch so ein bisschen verändert hat oder angepasst worden von vielen Winzern, da einfach in der Jugend ungenießbar war. Das konntest du nicht trinken. Das war so verschlossen. Du dachtest, du kaust am Holz und Tanninen. Das ging gar nicht. Und ich fand, irgendjemand hat zu mir damals gesagt, in Altersfamilie, Burgund ist die Endstufe. Wenn du das verstanden hast, bist du am Ziel angekommen. Ja, man geht irgendwie über Bordeaux rüber. Aber wenn du verstanden hast, was Burgund ausmacht, welches Wissen du mitbringen musst, das ist ja riesig einfacher im Bordeaux. Okay, du hast irgendwie, da steht Cheval Blanc drauf, da gibt es nur einen Wein schon Cheval Blanc, vielleicht ein Zweitwein, der heißt aber anders. Und da sind wie hunderte von Hektar, die dazu gehören. Und dann ist es immer Cheval Blanc drin. Im Burgund, da ist so viel an Wissen, was du voraus mitbringen musst. Ist erstmal, die ist mit der Lage, die einzelne Parzelle, wo liegt die? Welche Teile dieser Lage ist die Hauptdisziplin von diesem Winzer? Hat er überhaupt die guten Teile von dieser Lage? Da musst du wissen, welche Jahre ist der, wie, in welchem Zustand ist der Jahre? Machen die Spaß? Du weißt ja, die Pinots, die Chardonnays, die machen zu, gehen auf. Das ist natürlich in anderen Regionen auch, aber ich finde es im Burgund alles viel extremer. Dann hast du natürlich die ganz die Palette an Aromen, an Vielfalt, was ein Pinot mitbringt. Die ist ja dreifacher, vierfacher, ich weiß nicht, wie viel das ist, zu einem Merlot oder zu einem Cabernet. Und das war für mich so dieses, das werde ich verstehen.
Verstehst du Burgund heute? Also bist du heute in der Lage, Burgund wirklich zu greifen, zu verstehen und das vor allen Dingen zu transportieren, also auch zu deinen Gästen zu transportieren? Oder ist es für dich nach wie vor das große Rätsel, wo du für jeden Wein, den du probierst, immer wieder Bücher oder Informationsquellen zurate ziehen musst?
Ich werde sagen, dass ich nach so vielen Jahren, in denen ich mich damit befasse, verstehe, um was da geht und ein sehr gutes Wissen an Burgund habe. Wenn du dann natürlich dann dich mit Leuten unterhältst, wie mit Hendrik Thoma oder mit Sebastian Visantin, dann merkst du dann doch dann wieder mit den Proben, okay, die wissen noch viel mehr als du über das Thema Burgund, besonders Sebastian Visantin, der ja auch ein ehemaliger Sommelier war, natürlich einer der führenden Weinhändler heute ist und der sich ja unfassbar gut in Frankreich auskennt, vor allem in Burgund. Und jemand, der unheimlich gut probiert und analysiert und ein Wissen über jeden Stein und jede Lage und sowas halb, dann habe ich natürlich, wenn ich mich neben solche Leute stelle und mit solchen Leuten zusammen probieren darf und Abende verbringen darf, dann merkst du schon, okay, die haben natürlich deutlich mehr Wissen. Aber ich würde schon sagen, dass ich die Region verstanden habe und dass ich weiß, wie ein guter Pomar oder was was der Unterschied ist zwischen einem Saint-Aubert und einem Pinot Morache, wenn ich sie verkoste, das würde ich schon sagen, ja.
Wenn wir an die Prowein 2026 in Düsseldorf denken, dann muss ich dir von einem Raum erzählen. Also nicht von einer Art Seminarraum mit zu vielen Stühlen und zu wenig Luft, sondern von einem Raum, der so groß ist, dass man darin verloren gehen könnte. Halle 3, Messe Düsseldorf, Prowein 2026, 15. bis 17. März. 3 Tage. Und in diesen 3 Tagen 500 italienische Weinproduzenten. 500. Und ich sage das so bestimmt nochmal, weil es sacken muss. 500 Produzenten aus einem einzigen Land. Aus 20 Regionen, von der Alpen-Südseite bis hin zur sizilianischen Vulkankuppe, von den Sandböden auf Sardinien bis hin zu den Kalkfelsen in den Marken, von uralten Rebstöcken, die älter sind als so manche Verfassung, bis hin zu jungen Winzer und Winzerinnen, die entschieden haben, mein Dorf verdient eine Weltbühne. Das ist Halle 3, das ist Italien, das ist die Prowein. Und mittendrin, als ruhiger Pol in diesem faszinierenden Gewirr, stand F60 bis G70. Die Italian Trade Agency, kurz ITER. Und wer die ITER nicht kennt, sollte dies dringend ändern. Denn wer sie kennt, weiß, wenn die ITER auf einer Messe erscheint, dann nicht als Lückenfüller, sondern als Architekt. Die ITER ist die staatliche Außenhandelsagentur Italiens. Gegründet mit dem Auftrag, die besten Produkte des Landes in die Welt zu bringen. Mit Verstand, mit Struktur, mit dem Blick einer Institution, die versteht, was internationale Märkte brauchen. Und das ist nicht immer das, was Produzenten glauben zu haben. Manchmal brauchen Märkte keine weiteren Flaschen. Sie brauchen Orientierung, sie brauchen Kontext, sie brauchen jemand, der das erklärt, warum der Wein in der Hand genau von hier kommt, genau aus diesem Boden, genau aus dieser Geschichte. Das ist die Brücke, die die ITER baut. Zwischen Produzenten und Entscheidern, zwischen Herkunft und Horizont, zwischen dem, was in der Flasche steckt und dem, was daraus werden kann. Und niemand braucht diese Brücke mehr als der deutsche Markt. Warum? Lass mich kurz drüber reden. Deutschland ist kein beliebiger Markt für italienischen Wein. Deutschland ist der Markt. Mehr als 20% aller Weinimporte nach Deutschland kommen aus Italien. Das ist keine Statistik am Rand, das ist strukturelle Bedeutung. Deutschsprachige Konsumenten trinken mehr italienischen Wein als fast jede andere Nation der Welt. Der Handel kennt die großen Namen. Barolo, Brunello, Amarone, die sitzen, die laufen, die werden verstanden. Aber Italien ist nicht nur seine Stars, Italien ist auch Cannonau aus Sardinien, Fraser aus dem Piemont, Grego di Tufo aus Kampanien, Nerello Mascalese vom Etna. Rebsorten, die kein Mensch in Deutschland spontan buchstabieren kann. Und die gleichzeitig zu den aufregendsten Entdeckungen der internationalen Weinwelt gehören. Und nicht zuletzt Nerello Mascalese vom Etna hat uns das gezeigt, dass sie ein großartiges und sehr preisbewusstes Äquivalent zum Burgund und zum Piemont darstellen können, wenn man sie kennt. Die Weine in den deutschen Markt zu bringen, ist keine Frage des Willens. Sie ist eine Frage der Kommunikation. Und genau das ist die ITER auf der Prowein 2026 in Düsseldorf. Das passiert in Halle 3, Stand F60 bis G70. Drei Dinge, drei Säulen. Und alle drei sind ineinandergreifend wie Zahnräder in einer Uhr, die nicht tickt, sondern spielt. Erstens, die freie Verkostung. 100 Weine, vorausgewählt vom Meininger Verlag, einem der renommiertesten Fachverlage Europas, als Top 100 Italy. Blind verkostet, professionell bewertet, ohne Rücksicht auf Marketingbudgets. Und diese 100 Weine stehen während der gesamten Messedauer am Stand G70 zur freien Verkostung. Für Fachbesucher, für Einkäufer, für Sommeliers, für Journalisten. Kein Verkaufsdruck, kein Pitch, keine Prospekte in die Hand gedrückt. Nur Glas nehmen, einschenken, verstehen. Weiß, Rosé, Schaum von 87 bis 93 Punkten. Von Nord nach Süd, von jung bis gereift. Das ist kein Angebot, das ist eine Einladung. Zweitens, die Masterclass. 11 thematisch fokussierte Seminare, geleitet von Sebastian Borthäuser und Peter Douglas. Zwei Sommeliers, die zusammen mehr internationale Weinverkostungserfahrungen haben als so manches Weinmagazin in seiner gesamten Geschichte. Und diese Seminare sind mehr als Verkostung, sie sind strategische Einordnung. Diese Masterclasses geben die Werkzeuge, nicht die fertigen Antworten, sondern den Blick, der die Antworten sichtbar macht. Drittens, die Guided Tours. 10 geführte Touren durch die Hallen der Prowein. Geleitet von Filippo Bartolotta und Giorgio Panagopoulou. Thematisch kuratiert, regional fokussiert, handverlesen der Auswahl der Stationen. Diese Touren sind das, was jeder Messebesucher eigentlich braucht, aber sich selten gönnt. Jemand, der vorausgeht und sagt, hier, schau her. Lass dich davon überraschen, das ist essentiell. Und zusammen ergeben diese drei Säulen etwas, das über eine Messeteilnahme weit hinausgeht. Die ITER schafft in Halle 3 ein Wissenszentrum, ein Ort, an dem italienischer Wein nicht präsentiert, sondern verstanden wird. Nicht verkauft, sondern erlebt. Nicht angeboten, sondern eingebettet. In Geschichte, in Geografie, in Geschmack. Und das ist wichtig. Wirklich wichtig. Denn die Weinwelt verändert sich. Und nur wenn Einrichtungen wie die Italian Trade Agency diesen neuen Markt verstehen, die Entwicklung verstehen, können sie diese Entwicklung begleiten und mitgestalten. zusammen mit dir. Prowein 2026, Halle 3. Italian Trade Agency, kurz ITA.
Bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin ja nicht in der Weinregion aufgewachsen wie du. Also ich bin an der Küste aufgewachsen, da gab es kaum keinen Wein. Und hatte dann in der Tat mit dem Burgunder mein erstes Aha-Erlebnis, wo ich einen Wein über mehrere Tage probiert habe und gesagt habe, wow, Wahnsinn, wie der sich verändert. Und dadurch wurde ich neugierig, habe mich dann für Wein interessiert und habe gemerkt, dass Winzer eigentlich immer in der Zeit zum einen zum Spätburgunder, der war damals zwar mit der 90er Jahre noch nicht ganz so entwickelt, zum anderen immer in Richtung Frankreich geschielt haben und das Burgund damals schon ausgelobt haben, als es in Deutschland noch nicht wirklich eine große Rolle gespielt hat. Und das hat mich neugierig gemacht. Und für mich war so eine der ersten fast Offenbarungen oder Referenzwerke ein Burgund-Buch von Parker, wo er den ganzen Appellationen eine gewisse Identität, also fast eine Metapher, ein menschliches Bild gegeben hat und die so beschrieben hat. Und damit fing ich an, das mehr oder weniger als Handwerkzeug Burgund zu verstehen, dass man zum Beispiel den Pommard, dass man den als den Bauern sieht, dass man Volnay als die Königin sieht, dass man versucht, Gevrey Chamartin immer so als den Würzbrocken, Bon Romané als das kompletteste, Maurice Saint-Denis als den Weißwein im roten Kleid betrachtet, dass man ein Chambolle-Mussigny als das Femininste dann irgendwo betrachtet, ein Nuit Saint-Georges eigentlich mehr ein Cabernet in einer Pinot-Form ist. Und das waren für mich dann so die Auslöser, wie ich mich dem Burgund genähert habe und wie ich diese einzelnen Appellationen für mich selber einordnen, verstehen konnte. Und eigentlich muss ich sagen, bis heute lebe. Wie unterscheidest du die Appellation? Was sind deine Tipps, wie man sich, wenn man sich mit dem beschäftigen möchte oder wenn man sich perfektionieren, spezialisieren möchte, wie man an die Sache rangeht?
Ich hatte das Glück, damals als Chef Sommelier Schwarzen Adler zu arbeiten und habe da eine riesengroße Weinkarte gehabt, die ist zum sehr großen Teil natürlich aus Bordeaux stammt, aber auch sehr viel aus Burgund. Und da hatte ich das große Glück, sehr, sehr viele alte Burgunder zu probieren. Ja, das war damals noch heute unbezahlbar und nicht zu bekommen, einfach alte Rousseau-Weine. Und das weiß ich bis heute, das ist auf der Weinkarte da aus den 70ern, Anfang, Ende 60er, Anfang 70ern. Da gab es unheimliche Mengen an Wein, die total zum kleinen Geld, auch viele andere natürlich, an die Marke Will und solche Weingüter, die heute vielleicht nicht mehr ganz so für den Mund sind, aber wo die Karte damals voll war und der Keller voll war mit solchen Weinen und ich das jeden Tag aufmachen durfte und jeden Tag das Glück hatte, natürlich neben den großen Bordeaux, die damals, finde ich, noch nicht so berühmte in der Masse, in der kommerziellen Welt, berühmte Region Burgund, das war ja damals nicht so, damals hatte die Ketzler Bordeaux Vordergrund, Burgund kam langsam, nicht vergleichbar mit heute. Und da durfte ich schon mal die ganz alten Sachen mal probieren, um zu wissen, ja, wo geht es überhaupt hin? Und das ist etwas, was aber Burgund ganz wichtig ist, gerade wenn die Weine noch so in der alten Stilistik ausgebaut worden sind. Das war ja erst nach 15, 20 Jahren, als angefangen spannend zu werden, dass du das erkennst, okay, das geht dahin. Und gleichzeitig dürfte ich natürlich als Sommelier in so einem Haus in die ganzen Häuser reisen. Und wie schon erzählt, ich war in zweieinhalb Stunden, bin ich ja in Burgund gewesen. Teilweise bin ich nachts nach dem Service losgefahren. Hab dann irgendwie kurz gebannt, dann direkt los, sind wir noch unterwegs angehalten, schlafen und dann, um den ganzen Tag eben in der Region zu haben und am nächsten Morgen früh wieder zurück oder am Abend sogar, dass ich diesen Tag komplett genutzt habe, um die Weingüter reinzugehen. Und ich glaube, da habe ich am meisten mitgenommen, um mit den Winzern zu sprechen, um zu verstehen, die Fässer durchzuprobieren, die verschiedenen Lagen durchzuprobieren. Und ich glaube, das hat mich am meisten geprägt, also diese, und mir das Wissen beigebracht, indem ich, und bis heute noch finde ich, egal welche Region man sich interessiert oder welche Region man verstehen will, man muss da reinfahren, man muss mit den Winzern sprechen vor Ort, um zu verstehen, um die Menschen zu verstehen. Und dann versteht man auch oft die Weine viel besser. Und das finde ich in Burgund ganz, ganz, ganz wichtig. Denn ich habe das dann auch wirklich erst verstanden, wenn ich die Leute gesehen habe. Wenn ich verschlossene Winzer wie ein Jean-Marc Boyau vor mir gesehen habe, der fünf Sätze am Tag sagt und zu dem du hinkommst, der eigentlich nehme jetzt ihn als Beispiel, da gibt es viele, viele andere, wo du ihn besuchst und er hat gar keine Lust auf dich hat oder er gar nicht seine Weine verkaufen will, das sind ja wie seine Babys. Und der genau dich unter die Lupe nimmt, ob du überhaupt würdig bist, seine Weine kaufen zu dürfen, indem ich schon das zweite oder dritte Mal bei ihm zu Besuch kommt und erstmal im Büro entweder ein Wein, der völlig gerade in Arbeit ist, hingestellt bekomme und er will wissen, wie ich reagiere oder mir einfach einen oxidativen Wein hingestellt. Immer wieder hat er mit mir sowas gemacht, um zu wissen, okay, jetzt lohnt es, mit dir in den Weinkeller zu gehen und mit dir ein paar Weine zu probieren, Zeit zu investieren. Und dann du nach einer Stunde, in der du mit ihm austauschst, nach eineinhalb Stunden, du merkst, wie der auf einmal aufgeht und wie der dann immer wieder weggeht und eine Flasche nach der anderen aufzieht und dir Sachen zeigt, die vielleicht 10, 20 Jahre alt sind. Und diese Erlebnisse, die habe ich sehr, 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 sehr oft in meinem Leben erlebt, vor allem in Frankreich, wo die Winzer dann mit der Zeit sich öffnen und mit ihr warm werden, wenn sie merken, da ist jemand auf der anderen Seite, der ist verliebt in dieses Thema, der ist interessiert, dieses Thema zu verstehen, der ist hierher gekommen und möchte meine Weine kennenlernen. Und dann merkst du, wie sich auf der anderen Seite eben sich jemand öffnet und sein Herz zeigt. Und das ist eigentlich so mit die schönsten Erlebnisse, die man in der Weingegend erleben kann. Ich war nicht oft in Bordeaux. Ich schätze die Weine und ich schätze sie heute wieder ganz viel und habe sehr viel Bordeaux auf der Weinkarte. Ich liebe diese Weine genauso. Aber für mich war es, ich glaube, ich war zweimal in Bordeaux. Und wenn mir dann bei Cheval Blanc eine wunderschöne Frau mit langen Beinen die Tür aufmacht, die genauso lang sind, wie ich selber groß bin, und mir dann auf dem Marmortisch drei Weine hinstellt und mir eigentlich gar keine Frage beantworten kann, sondern eigentlich nur ihren Job macht, den Wein aufzuschenken und gut auszusehen und nett zu sein. Ich aber überhaupt nichts erfahre, hinter den Menschen dahinter stecken, die den Weine ausbauen und so weiter. Das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ja, ich sage nicht, dass genau das ganz Bordeaux ist, aber viele, viele Chateaus sind so, die gehören Versicherungen, die gehören Banken. Da ist viel Geld im Spiel. Aber da ist für mich so dieses, wie ich vorhin erwähnt habe, wo du zum Winzer hingehst und der auch wie gesagt, Erde hinter den Fingernägeln hat und das ist sein Leben, das ist sein Unternehmen, das ist ein Bauer, das ist ein Winzer, ein Bauer, das sind seine Kinder, die Weine, seine Flaschen und das ist seine Philosophie, sein Leben in 12., 13. Generation und das ist für mich viel mehr Wein und das hat mich immer viel mehr abgeholt als eben diese wunderschönen Schlösser, wo alles wunderbar ist, aber eben dieser Charakter, diese Persönlichkeit, die halt nicht da ist oder die mich halt nicht abgeholt hat. Und das war für mich immer im Burgund auch faszinierend, gell? Dass du dann, ich erinnere mich noch Yves Confureau, der auch ein ganz verschlossener und introvertierter Mensch ist, da waren wir damals zu wiederholten mal bei ihm und am Anfang hatte er überhaupt keine Lust, war mal mit Luigi Francia, mit Remigio Boletto aus Hamburg und der ist aus dem Haus raus, hat nicht mal Hallo gesagt, nichts. Und dann merkst du, wie er mit der Zeit aufgetaut ist, nachdem wir, das endete dann irgendwann mal, wie wir im Arm und Arm im Weinkeller sitzen und alle weiteren Termine dann absagen müssen, weil der so viel Spaß daran gewonnen hat und dann Essen an den Tisch bringt und wie sich das auf einmal innerhalb von zwei Stunden entwickeln kann, indem er einfach merkt, da sind Leute auf der anderen Seite, die sind keine Spinner, die wissen ein bisschen was von Wein und die sind interessiert und die feiern mein Produkt, mein Werk. Und das sind also die schönen Erlebnisse, die ich einfach in Frankreich und vor allem in Burgund vor allem sehr oft vorgefunden habe.
Ja, das ist das eine, dass man selber eine Emotion dazu aufbaut, beziehungsweise das irgendwie in irgendeiner Art versteht oder eben für sich selber einordnen kann. Das andere ist eben das Transportieren. Ist es dir gelungen, das Burgund zu erklären oder deinen Gästen zu erklären, was da wirklich das Besondere ist? Also was zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Chassin-Morangé und einem Puny-Morangé ist, die ja beide nebeneinander liegen, mehr oder weniger. Manchmal ist es natürlich, dass man diese geschichtlichen Aspekte mit anbringen kann, dass man sagt, okay, Puny hat halt einen so hohen Grundwasserspiegel, deswegen können die keine wirklichen Keller bauen, deswegen konnten die Weine niemals wirklich so lange lagern, deswegen wurden die Weine halt immer schneller reifend, aber expressiver oder eben strukturierter ausgebaut.
Und im Chassin hat man halt einen anderen Ansatz gehabt. Darum sind die Chardonnays, die aus dieser Region heraus resultieren, ganz andere. Oder dass man eben in Pugny diese reine Weißweinprägung hatte und im Chassin auch immer zumindest zu 30-50% rot gedacht hat und deswegen eigentlich niemals so eine super klare Linie wie in Pugny gefunden hat. Sind es solche Sachen oder wie erklärst du Burgund? Wie kannst du das nach außen tragen? Wenn ich jetzt bei dir sitze und frage, soll ich jetzt Morisson nie oder soll ich einen Chablis Chamartin trinken? Wie kannst du mir eine Empfehlung aussprechen? Was ja vielen beim Burgund schwerfällt.
Total schwer. Ist total schwer und ich finde auch, das ist ja unsere Aufgabe als, heute bin ich ja in der Hauptfunktion als Restaurantpatron, als Restaurantleiter meines eigenen Restaurants, wobei ich natürlich die Weinkarte und Weinempfehlung und das alles selber mache. Aber ich finde, es ist die Aufgabe eines Sommeliers zu erkennen, wer sitzt denn da als Gast vor mir? Und ich versuche immer schnell raus, oder ich versuche in kurzen Sätzen rauszufinden, wo befindet sich der Gast, wo ist er? Von wo kann ich mal abholen und da setze ich mal an. Und es ist mir natürlich immer eine Freude, Leute zum Burgund zu bringen, die ganz woanders herkommen. Aber wenn jemand sich damit noch nie befasst hat oder kommt wie in Hamburg sehr beliebt hier vom Grauburgunder aus der Pfalz zu uns und fängt damit mit Burgund an, dann muss man natürlich ganz anders anfangen, mit ganz anderen Informationen rüber, als es eben jemand ist, der schon sich für Wein sehr interessiert und vielleicht den einen oder anderen Burgunder probiert hat und an einem Status ist, dass das noch nicht verstanden hat, warum das so ist. Und den hole ich natürlich ganz anders ab. Und wenn er interessiert ist, dann greife ich natürlich rein in die Thematik und versuche ihn zu erklären, wie Burgund entstanden ist damals, dass es die Römer waren, die da hochgekommen sind und die damals ein Gespür, oder die Menschen haben es damals einfach viel mehr ein Gespür gehabt, wo pflanze ich was an. Das haben die damals genau gewusst. Die haben genau gewusst, wo setze ich die besten Reben oder wo fühlt sich eine Rebe am besten wohl, wo setze ich die an. Da kamen die danach kamen, die haben schon bemerkt, ja, diese Toplagen, die sind schon besetzt, dann gehe ich entweder weiter runter Richtung Straße oder damals oder gehe ich hoch. Also da versuche ich ihn zu erklären, dass natürlich dieses Terroir, wie wichtig das ist im Burgund, was für eine Rolle das spielt. Also das Wort Terroir, das muss ich erstmal erklären, das gibt es ja keine Übersetzung für uns ins Deutsche, aber was das erstmal bedeutet und das immer beim Wein die Hauptrolle spielt, aber im Burgund besonders wichtig ist. Und dann taste ich mir natürlich ran, wo ist er? Wo kommt er her? Was hat er bis jetzt getrunken? Mit welchem Stil oder mit welchem Style von Chardonnay Pinot Noir hole ich ihn am besten ab, um in diese Region nahe zu bringen? Wie komplex darf es sein oder sollte es sein oder sollte es nicht sein, damit er das versteht und damit nicht überfordert ist? Und das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe als Sommeliers.
Und womit sollte man anfangen? Also was wäre für dich ein guter Anfang, um zum Beispiel in der Côte d'Ivoire beim Rotwein zu bleiben? Mit welcher Appellation hat man einen guten Einstieg und was kann man dann irgendwann so als die absolute High-End-Appellation? Ich würde die Grand Cru vielleicht außen vor lassen, sondern diese reinen Appellationen. Mhm. Gibt es für dich da eine Dramaturgie, eine Abfolge, wo man sagt, so sieht eine typische Burgunder-Trinker-Karriere aus?
Also womit anders und bei mir, womit ich angefangen habe damals, ich habe mich als erstes für die Stilicy Volnay, also für die Gebiet Volnay begeistert. Ich finde, das ist so auch ein Gebiet, was in Deutschland spielt, wo man am nächsten drankommt. Also so, das ist so von Style her, wo verständlich ist, oder gerade so diese eleganten Stilistiken wie eben Pomard zum Beispiel, ja, Mont Saint-Denis, das sind für mich so diese femininen, eleganten, zugänglichen Pinot Noirs. Mit denen werde ich vielleicht starten. Schwieriger finde ich schon, wenn es Richtung Chablis Chamartin und Saint-Georges geht, das sind die komplexeren Pinot Noirs. Aber ich finde das auch dass die Handschrift des Winzers extrem wichtig ist. Nicht nur die Ortschaft oder wo es herkommt, sondern wie baut der Winzer die Weine aus. Und das ist für mich vielleicht mindestens genauso wichtig wie wo aus welcher Lage oder welcher Ort der herkommt. Ob ich jetzt irgendwie als Beispiel nehme. Wir haben von Chantal Escure, was von Sebastian Mettler vertrieben wird, ein Weingut, was ungefähr 200 Hektar hat und der sehr, sehr, auch sehr große Pinot Noirs macht, aus Toplagen, aber sehr zugängliche Weine produziert, wie zum Beispiel, sie angesprochen, aus Volnay, aus Pomard, die, die zugänglicher sind, die nicht so komplex sind, die von der Frucht vielleicht noch mehr im Vordergrund stehen. Und solche Weine werde ich dann versuchen, den Kunden zuerst anzudrehen. Oder wenn es in den Weißweinbereich reingeht, vielleicht einen Bourgogne Chardonnay, der aus dem Weingut kommt, die etwas moderner ausbauen oder die vielleicht nicht ganz so traditionell ausbauen, wo die Frucht und im Vordergrund steht. Also mit sowas würde ich starten.
Ich würde vielleicht ganz anders rangehen. Also mein Ansatz wäre dabei zum einen, bei den Produzenten auszuwählen, die ohnehin die Typizität der Appellation versuchen zu spiegeln und die zu charakterisieren verstehen. Also dass ich sage, wenn ich einen davon probiere, dann würde ich unbedingt den und den probieren. Und jetzt, wenn du in die Côte d'Aubonne gehst, hätte ich zum Beispiel rein von der Emotion, vom Gefühl her, eher ein Pommard als ein Volnay genommen. Aber vielleicht auch, weil ich nicht mit dem Thema Spätburgunder und Burgund aufgewachsen bin, deswegen wahrscheinlich noch gar nicht diese Tiefenprägung habe, sondern weil ich es dann mehr oder weniger kognitiv oder rein vom Technischen her gelernt habe und dieses fast kindliche Intuitive dabei nicht habe. Also für mich wäre so die erste Wahl erstmal ein Pommard, wenn man dieses rustikale, derbe, damit hast du Geschmacksspuren auf der Zunge, die du irgendwie einordnen und werten kannst und würde dann später in dieses eigentlich dann königliche, filigrane, nuancierte des Volnay gehen. Oder wenn ich jetzt an die Côte d'Aubonne, wenn ich eben auch beim Rotwein bleibe, dann würde ich mit dem Nuits Saint-Georges anfangen, weil der für mich immer relativ krasse Tannine hat, weil der so ganz derb ist, weil der eine relativ starke Präsenz hat. Auf der anderen Seite wäre für mich die Endphase, wäre dann irgendwann, das trinke ich jetzt so irgendwie nach 30 Jahren, am liebsten wäre es für mich Maurice Santoni. Und da möchte ich mich so in die Tiefe der Weine richtig verlieren. Vor allen Dingen möchte ich auch mehr trinken, also möchte mich da viel intensiver mit auseinandersetzen. Und bevor ich beim Maurice Santoni angekommen bin, hätte ich einen Chambol Musigny irgendwie rauf und runter probiert, hätte versucht dann irgendwo die Würze und die Komplexität dann eben auch der einzelnen, gerade auch in den lagenspezifischen, des Geoffrey Chamartin irgendwo versucht mitzunehmen. Und davor, also zwischen dem und Nuits Saint-Georges, wäre ich dann irgendwo im Romane gelandet. Also da hätte ich einen ganz anderen Ansatz und hätte den Gast versucht, auf einer ganz anderen Ebene oder Weise mitzunehmen als du. Und das finde ich halt immer so schwierig. Man kann zwar immer so ein bisschen auseruieren oder erloten, wo der Gast sich befindet, aber dann letztlich auch für ihn passend den Wein zu spiegeln und damit die Appellation, was er als Burgund großartig macht, die Appellation zu spielen.
Ja, witzig, ich muss gerade schmunzeln, weil du gerade über deinen aktuellen Geschmack oder das, was du aktuell, was dir Freude bereitet, das bin ich genau da anzutreffen, das ist auch für mich Mont Saint-Denis, Chambol Musigny, also voll Mont Saint-Denis. Ich liebe diese Weine, weil sie eben diese Eleganz, diese Weiche, diese Feminität mitbringen, in die ich mich wahnsinnig finde in den letzten Jahren und immer wieder wiederfinde.
Aber sie erfordern eben auch eine gewisse Weinerfahrung und auch eine gewisse, es ist nicht bloß gemeint, aber eine gewisse Weinintelligenz. Dass man also dem Wein nicht mehr als Wirkungstrinken, also damit meine ich nicht den Alkohol, sondern dass der Wein mir automatisch etwas präsentiert, dass er ist wie ein Hollywood-Film, wo ich einfach unterhalten werde. Und der Wein im Prinzip von sich heraus alles gibt, sondern dass ich zum Suchenden werde und dass ich versuche, wie in einem Buch zwischen den Zeilen zu lesen, versuche das irgendwie aufzunehmen, zu interpretieren und meine eigene Interpretation zu finden, dann eben auch zulasse, dass jemand anderes den Wein vielleicht komplett anders sieht. Daher würde ich zum Beispiel Maurice Santoni niemals einen unerfahrenen Weintrinker versuchen zu beschreiben, noch nicht mal empfehlen, sondern auch versuchen zu beschreiben, weil er vielleicht etwas komplett anderes in diesem Wein sieht und ganz unterschiedlich wahrnimmt.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich denke, da kommt für mich immer der Punkt des Winzers dazu. Also, wenn ich aus meiner aktuellen Weinkarte sehe, da habe ich so diese Weingüter, die, wie zum Beispiel Michel Nolat, der verständigste, der tolle Pinot Noirs macht, die mir auch sehr viel Spaß machen, aber der, finde ich, auch in einem Mont Saint-Denis oder Chambol Musigny oder auch in Bon Romanée verständlich ist. Ja, der für jemanden, der jetzt nicht ganz tief schon in der Materie drin ist, einen guten Zugang bietet, wo ich vielleicht irgendwie bei anderen Winzern, was ich wie Arlo oder wie sie die Jungs alle heißen, werde ich vielleicht da schon eher so einem Menschen nicht geben. Oder da würde ich vielleicht sagen, das ist jetzt nicht der richtige Stilistik, um eben das Thema ranzubringen. Aber wie du sagst, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, das Burgund, unheimlich spannend und letzten Jahren vielleicht, um das Thema nochmal zu thematisieren, also schwer zugänglich, man bekommt kaum noch an die Weine ran. Preise sind mittlerweile in den Bereich reingegangen, wo mir als Gastronom nicht ganz so viel Spaß machen, weil ich einfach grundsätzlich keine Weine empfehle, die höher sind als 100 Euro, sondern ich bekomme einen Gast vom Gast eine Richtung oder er mir sagt, wo er sich bewegen möchte und dann offen mit dem Thema rumgehen. Aber sonst, wenn ich an den Gast rangehe, will einen schönen Wein empfehlen, dann bewegen wir 60, 70 Euro vorsichtig und da bist du in Burgund einfach schwer dran. Da gibt es einfach nicht viel Weine, die ich auf der Weinkarte habe.
Das stimmt, aber ist da der Fehler dann nicht irgendwo bei uns auch, dass wir halt immer nur gewisse Namen haben wollen, beziehungsweise, weil du die Winzer jetzt mehrfach angesprochen hast, uns dann auf Winzer konzentrieren, die man halt einfach irgendwo als Schmuckstück nehmen möchte? Also ich glaube, selbst wenn du renommierte Appellationen nimmst, wenn du bestimmte Stilistiken von Weinen nimmst, findest du nach wie vor Weine, die durchaus bezahlbar sind. Also das Burgund immer notorisch so extrem überteuert ist. Also es ist nicht günstig, es gibt mit Sicherheit auch günstigere Gebiete, aber dass es so überteuert ist, halte ich teilweise für, oder der Grund dafür, lass mich so formulieren, ist, weil wir halt in Verbindung mit der Appellation gewisse Namen sehen wollen. Und die sind natürlich, weil sie eine gewisse Seltenheit haben, nicht unbedingt die günstigsten.
Ja, das stimmt. Klar. Also wenn man das Thema Burgund anspricht, kann man auch, wie du schon vorhin angewähnt hast, und da bewegen ja auch gerne, dass man in den südlichen Teil geht, Côte d'Chavannes zum Beispiel, oder hier haben tolle Ruiz auf der Karte. Also da ist natürlich nochmal ein ganz anderes preisliches Bild, was sich darstellt. Aber genau wie du sagst, es gibt so viele tolle Weine auf der Welt und auch in Deutschland so viele spannende Weine, die in meinem Preisbereich sind, wo das riesig Spaß macht, wo du damit arbeiten kannst, wo du empfehlen kannst. Und von daher ist es vielleicht das berühmteste der extreme Fall. Und auch das Thema Bordeaux, wir haben es vorhin angesprochen. In Bordeaux hast du eben diese 3% der Grand Crus, Cru Glacés. Und der Rest, der eben nicht diesen Status hat, sind überhaupt keine teuren Weine. Das sind Weine, die für kleines Geld so viel Spaß bereiten. Und eben eine riesengroße Region wie Bordeaux die absolute Mehrheit spielen und nicht diese angesagte 3%, die du in den Côte d'Azur findest. Aber es gibt, und das ist das Schöne vielleicht daran, dass ich habe damals am Anfang habe ich dir gesagt, dass früher war Frankreich bis in Deutschland und bis in Italien, das war schon. Also heute hast du so ein Bouquet an Wein, allein Spanien, das größte Weinbauland der Welt, prozentual gesehen auf der Größe des Landes, da gibt es so viele spannende Sachen, die Regionen, die noch gar nicht richtig genannt worden sind und so viel Preis-Leistung, tolle Weine, natürlich besonders im roten Bereich und um nur einige zu nennen, ich habe irgendwie Anfang der 2000er Jahre sehr, sehr intensiv Slowenien und Kroatien bereist, also fantastische Weinbauland, also gerade Slowenien mit Goriška Brda unten an der Grenze zu Italien, zu Friuli, wo man gar nicht erkennen konnte, wo die Grenze war, weil die Weingüter teilweise und die Reben älter als die Grenze waren, als mir die Winzer erzählt haben, dass sie noch zum alten Regime, zum Kommunistenregime mit ihrem Trecker über die Grenze gefahren sind, weil ihre Reben auf der anderen Seite auch waren, schon seit Generationen und eben viel älter waren als die politische Grenze und so. Also überhaupt total spannende Region, die zwar immer schwer waren, an den Mann zu bringen, das war dann immer eine Erfahrung als Sommelier, dass ich dann großartige slowenische und kroatische Weine hatte, die aber leider überhaupt nicht im Segment von 8, 7 Euro waren, sondern das waren immer schon von Haus aus Winzer, die sehr stolze Weingüter, die viel autochthone Rebsorten und sehr aufwendige Verfahren verwendet haben und überhaupt keine Billigweine produziert haben.
Das Spannende dabei, finde ich, bei solchen Regionen ist ja, dass man nach wie vor riesige Entdeckungen macht. Und diese Regionen sind ja schon 20, 30 Jahre ein Geheimtipp. Und sie haben eigenständige Weine, aber sie schaffen es niemals wirklich so in diese Präsenz, vielleicht auch, wenn man ähnlich wie beim Burgund die Sensibilität braucht, um das irgendwo näher zu bringen. Den Gedanken zum Beispiel finde ich total interessant, was du eben mit Bordeaux und Burgund ansprichst, dass es halt im,
In Bordeaux gibt es 11.000 Winzer, aber nur 100 Weingüter machen letztlich dieses Preisbewusstsein aus oder prägen das. Also es gibt teilweise richtig super spannende, interessante, also wahnsinnig individuelle Weine von wahnsinnig kleinen Produzenten, die vielleicht irgendwie 10.000 Flaschen im Ganzen abfüllen und das verteilt über diese 100.000 Hektar. Im Burgund hast du 30.000 Hektar, hast aber auch 4.000 Winzer. Und wir konzentrieren uns da auch auf diese vielleicht 50 bis irgendwie 100 Winzer, wo man sagt, die machen die absoluten High-End-Weine, die muss jeder auf der Karte haben. Aber davon lassen wir uns oftmals leiten. Gibt es neben, also ich halte die Preiswahrnehmung, dass Burgund automatisch teuer ist, für einen gewissen Mythos und finde eigentlich immer relativ preisattraktive Weine auch dort, die eine eigene Identität haben. Weiß nicht, ob du mir da zustimmst.
Ja, das gibt die. Es gibt, da hast du recht, es gibt natürlich auch noch Sachen zu entdecken. Dafür musst du natürlich auch Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Das fehlt mir leider heute schon so ein bisschen, weil natürlich in der Hauptfunktion als ein Restaurant zu führen mit Mitarbeitern und Familie nebenher ist natürlich leider diese Zeit überhaupt nicht mehr vorhanden, wie es früher war, dass man dann reingefahren ist in eine Region ist und dass man einfach Sachen entsucht hat, dass man sich hier in kleine Restaurants gegangen ist, die Weinkarten angeschaut, mit den Sommeliers oder mit dem Unternehmer da vor Ort gesprochen hat und sich dann direkt hingefahren sind. Also die Zeit haben wir leider heute nicht mehr. Schade.
Bildest du dich noch fort? Also hast du noch die Zeit, dich irgendwie fortzubilden? Und falls ja, wie machst du das? Ist es Social Media? Sind es Bücher? Ist es Filme gucken? Ist es YouTube? Wie hältst du dich up to date?
Also es ist natürlich deutlich weniger geworden mit sich vorbilden. Meistens ist es wirklich in Kontakten mit befreundeten Weinhändlern, mit hin und wieder geht man doch auf eine Probe und wenn es einen wirklich interessiert, aber es ist sehr, sehr, sehr viel weniger geworden, muss man einfach dazu sagen, weil die Zeit dazu fehlt und von daher nicht so wie früher, wo man das alles nur aufgesaugt hat, wo es nur ging, Bücher und Hefte und gereist ist und das ist natürlich jetzt in meinem täglichen Leben total wenig geworden. Also ich liebe dieses Thema und ich bin da mehr angewiesen auf Empfehlungen von Weinproben, von Freunden, von Weinhändlern. Das ist so mehr so das, wo mein Hauptfokus drauf findet. Hin und wieder entdeckt man wieder einen Wein, den hat man noch gar nicht auf der Uhr gehabt oder eine Region nicht auf der Uhr. Und dann kommt da schon das Interesse, sich hinzusetzen, nachzuforschen, rumzustöbern. Was gibt's denn da noch? Und das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt und sowas. Aber wie gesagt, es ist weniger geworden.
Welche Rolle spielt Social Media dabei für dich? Also lässt du dich von Social Media inspirieren? Ist es für dich ein Wissensfundus? Gibt ja mittlerweile jetzt keinen Vergleich zu anderen Branchen, wo teilweise Leute, die dort präsent sind, wesentlich intensiver, präsenter, teilweise noch bunter oder teilweise natürlicher sind. Aber gibt es da für dich irgendwelche Kanäle, denen du folgst, wo du Wissen oder Inspiration hergenerierst?
Einiges das Thema Social Media bei mir, also als Privatperson reduziere ich das extrem letzte Zeit, letzten ein, zwei Jahren. Das gesamte Konstrukt Social Media, Handy, für mich im Unternehmen ist natürlich wichtig. Wir haben jetzt auch seit eineinhalb Jahren eine Agentur, die für uns das Thema aufnimmt und die uns da unterstützt, weil das heute nicht wegzulenken ist. Das ist mir klar.
Ihr macht es auch irre hochwertig. Also man sieht das, dass ihr da sehr viel Engagement reinsteckt. Das ist toll gemacht, wie ihr. Kann ich jedem empfehlen, also euren Kanal mal zu folgen, beziehungsweise auch zu schauen, wie du das erklärst, weil man so eine Inspiration dafür auch bekommt, wie du Wein lebst und mit welcher auch Gesetztheit und trotzdem Lebendigkeit du Wein ausstrahlst.
Ja. Also Thema Social Media ist nicht wegzudenken, das wird nicht weggehen, das ist ein Irrglauben, das geht heute nicht ohne, das ist ein was früher ein Print war, wo du wichtig warst, irgendwo ein Magazin drin stehst, das ist was heute für mich gar keine Rolle spielt, ist einfach das Social Media und das muss man vernünftig machen und deswegen haben wir uns jetzt mittlerweile eine Agentur zugelegt und ich habe auch einen sehr, sehr guten Restaurantleiter daneben, dem das ein sehr guter Restaurantleiter ist, das Thema sehr lebt und das sehr gerne macht und der das gerne in die Hand genommen hat, das ist für mich ein großer Vorteil. Es ist für mich nach wie vor immer eine Herausforderung, ein Video zu drehen für Social Media, was lustig ist und weil ich denke immer, ich komme mir da ein bisschen albern vor und dabei, das ist irgendwie, denke ich mir so, das ist irgendwie gar nicht mein Thema. Das wird mein Thema im Moment, wenn wir machen so einige Zeit, indem ich ein paar Weine vorstelle. Dann rede ich natürlich über das, was ich am liebsten mache. Das ist das Thema Wein und was mir am meisten Freude bereitet. Und dann ist dann auch, dann macht das wieder Spaß. Und da versuche ich immer, du hast gerade angesprochen, und das war für mich vielleicht in meine Karriere als Sommelier oder in meine Reife, mein Werdegang, habe ich für mich immer herausgefunden, dass es wichtig ist, wenn man das Thema Wein nicht ganz so wichtig nimmt, nicht ganz so übertrüber über das Thema Wein redet, weil ich bemerkt habe, dass die normalen Menschen, die gerne sich dafür interessieren und ein Glas Wein trinken, so eine Ehrfurcht davor haben, so einen Respekt. So, Thema Wein, wow. Und das ist mir ganz bewusst geworden, als das Thema Craft Beer auf den Markt gekommen ist. Ich durfte ja eine Zeit lang ein paar Betriebe von Tim Melzer leiten. Unter anderem war das Alte Mädchen hier in Hamburg, was neben der Brauerei direkt ist und wo das Thema Craft Beer extrem hochkommen ist. Und ich habe bemerkt, dass es natürlich ein spannendes Thema ist. Und B habe ich bemerkt, wie die jungen Leute auf dieses Thema drauffliegen, wie sie offen sind, wie sie gar keine Ehrfurcht davon haben. Okay, das ist ein Bier, das ist ein IPA, das ist was ich was. Also die waren völlig offen für das Thema, haben sich mit dem Thema befasst, haben sich mit der Herkunft, mit der Bierart, mit dem allen, und die haben da überhaupt keinen, und dabei Wein habe ich immer das Gefühl oft, dass die Leute sagen, oh, ich weiß ja nicht, ob ich nicht was Falsches sage. Das ist ein typischer Satz, wo Gäste sagen, oder ich kann ja nicht so mich, und da habe ich immer versucht, den Menschen so, hey Leute, das ist nur ein Getränk aus Trauben, sonst nichts. Ihr könnt erstmal entscheiden, gefällt es euch nicht. Und das ist sowieso das Wichtigste von allen. Habt ihr Spaß mit diesem Wein im Glas gerade oder nicht? Und alles andere ist nebensächlich. Alles andere kann man sich dann befassen, man kann sich da vertiefen da rein, man kann sich damit befassen, was riecht da jetzt in dem Glas drin oder was riecht nicht oder wie auch immer. Aber grundsätzlich ist es erstmal geht es darum, und das war für mich als Sommelier immer wichtig, dass der Gast nicht überfordert wird, dass der Gast unsicher ist, dass der Gast sich vielleicht nicht, ganz witzige Story, das hat mir mal ein Winzer in Burgund erzählt, da kam halt aus Saint-Aubin, warum Saint-Aubin jetzt vielleicht nicht ganz so von der Preisstruktur oder nicht diese Preise erreicht, wie jetzt in Puigny oder Meursault oder sowas. Da hat mir ein Winzer erzählt, dass mal eine Studie gemacht worden ist, weiß, ob das stimmt, und hat herausgefunden, dass viele Gäste diesen Wein nicht bestellen, weil sie ihn nicht aussprechen können. Und deswegen haben sie gesagt, oh, das, bevor ich mich hier blamiere vor meinen Gästen oder vor dem Sommelier, dann nehme ich den noch so oder den Morachet, das kann ich irgendwie besser aussprechen. Aber die haben, und das ist eigentlich eine Studie gemacht worden damals, die das belegt hat, dass eben aus dem Grund des Aussprechens und der Unsicherheit, und das ist für mich so ein Thema, das fand ich damals ganz toll, zum Beispiel an Hendrik Thoma, der ja, wie du weißt, alles erreicht hat, was es in unserer Branche gibt, aber der extrem locker und unkompliziert in diesem Thema umgegangen ist, wie er halt ist, wie wir ihn mal lieben, der halt eben sich nicht wichtig gemacht hat, sondern das mit eine ganz andere Sprache einfach mal belegt hat, obwohl er ein Master-Sommelier ist. Halt. Und das war für mich so ein bisschen Vorbild damals in der Richtung, wo ich gesagt habe, genau darum geht's. Der Gast kommt rein, er hat Bock auf Wein, und meine Aufgabe ist, ihm den richtigen Wein hinzustellen, den richtigen Wein für den Zustand, wie er es gerade befindet in seinem Weinwissen, für seinen Geldbeutel, und so, dass er nicht das Gefühl hat, oh, jetzt müsste ich aber eigentlich den Wein gut finden, weil der ist so und so und so und so und so und der hat so und so viele Punkte gegeben. Aber das finde ich ja gar nicht, aber ich sage es mal trotzdem. Ja, das ist großartig, aber an sich gefällt mir der Wein gar nicht. Und das habe ich immer versucht mit meinen Gästen auch hier im Restaurant, eine ganz banale Sprache, ganz unkompliziert ranzugehen, sagen, wozu habt ihr Lust? Was habt ihr im Found im Keller oder was habt ihr jetzt die letzten Wochen getrunken? Dann kommen die Leute mit dem Handy und zeigen dir Bilder von Wein, die sie begeistert haben. Und da will ich den Gast abholen, dass er vielleicht, wenn er Lust hat, aber auch nur, wenn er Lust hat, das ist ganz wichtig zu erkennen, ist der jetzt heute Abend mit seiner Frau hier bei uns zu Gast und möchte einen schönen Abend mit dir haben, und es interessiert ihn gar nicht, was für ein Brot wir haben oder welchen Wein wir haben. Oder ist er wirklich wissbegierig und ist offen und möchte was dazulernen. Und das ist, finde ich, eine Hauptaufgabe des Sommeliers, auch herauszufinden, was will der Gast? Was muss ich dafür tun, dass er glücklich rausgeht und wiederkommt? Und dass er nicht sich überfordert fühlt, sich nicht klein gemacht fühlt von jemandem oder am Ende rausfindet, ist das so doof, dass ich das nicht verstehe, dieses Thema.
Wenn du dann den Wein erklärst, arbeitest du dann mit Metaphern? Also versuchst du dann Gegebenheiten aus dem, ich sag mal, normalen Leben oder aus dem Alltag, aus der Umwelt zu nehmen, um dem Wein irgendwo ein Gesicht zu geben? Oder wie beschreibst du Wein? Also wie lebst du Wein? Wie kannst du das transportieren? Wie kannst du es näher bringen? Was ist dein Stil? Was ist deine Art? Weil du gerade Henrik angesprochen hast, hat der wirklich eine wunderbare, bodenständige Art. Für mich so der Konrad Adenauer letztlich unter den Weinexperten, weil er so diese Volksnähe dabei hat und auch in seinem Sprachduktus, der kann natürlich eine Milliarde Fachbegriffe rausposaunen, weil er die einfach
sitzen hat. Er sieht sich gar nicht selber wichtig, ja?
Und ja, er hat dieses Bodenständige dabei. Aber wie ist dein Stil? Also wie beschreibst du Wein? Was nutzt du da? Welche Sprachhilfen hast du? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wenn ich mit jemandem spreche, der gerne Wein trinkt, ist nicht in der Materie drin ist und nicht irgendwie, dann benutze ich schon Ausdrücke wie, wenn es irgendwie, ist der eher kräftig, ist der leicht, ist der hat eine feminine Art an sich, eher so eine weiche, ist ein Wein, der zugänglich ist, ist ein Wein, der dich animiert, der attraktiv ist, ich benutze gerne das Wort attraktiv, ein Wein, der, wenn du ihn trinkst, du sofort dann wieder nach dem Glas greifst und das, wenn er diese Attraktivität mitbringt, dass dich immer wieder dazu lockt zu trinken und ja, auch natürlich auch Beispiele aus dem Leben, die kann man sehr gut nehmen, man kann ihn vergleichen mit, mein Lehrchef hat damals immer mit Frauen verglichen. Also ich meine, wenn er über Wein geredet hat, hat er eine Frau beschrieben für einen Mann. Das passt nicht immer. Das ist jetzt nicht, gerade heutzutage ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach. Jetzt da könnte man gleich in eine Ecke gestellt werden, wenn man das so vergleicht. Aber ich finde den Vergleich gut. Ich finde auch ein August Kesseler, der, von dem ich viel mitnehmen dürfte, dem ich sehr, sehr, sehr oft zusammensaß und Weine probiert habe, der hat auch viel mit Menschen die Weine verglichen. Mit, wenn er über seine Riesling oder über seine elegant Binoir sprach, dann sprach er von einer Dame, die ganz groß gewachsen ist, ein weißes Kleid hat, was in dem Fenster durch den Wind weht. Und so hat er über seine Weine gesprochen. Und ich finde, man kann schon oder man sollte eben nicht reingehen und in Analyse reingehen mit dem Menschen, der sich den Weinen befasst, sondern genau Begriffe aus dem Leben nehmen, vergleichen mit was auch gerade im Moment passend ist. Man kann es auch mit einem Sport oder mit Fußball vergleichen, da sich Begriffe rausholen und sagen, Mensch, das ist wie ein Wein, das ist so und so vergleichbar mit dem. Also das benutze ich schon sehr, sehr gerne eigentlich, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann den Menschen einen Wein näher bringen kann. Und witzigerweise kommen dann die Menschen und sagen irgendwie ein halbes Jahr später, ja, die haben mir damals so einen tollen Wein empfohlen. Da haben wir doch über den Fußball geredet. Und dann so, ah ja, okay, dann versuche ich dann die Zusammenhänge nochmal dran zu erinnern, über was wir damals gesprochen haben, wie ich ihn versucht habe, diesen Wein näher zu bringen. Aber ich finde tatsächlich, wie viele Leute kommen bei mir ins Restaurant rein, die wissen wollen, welchen Bodenbeschaffenheit und welche Fässer, welche Fasshersteller, wie wann wurde getoastet und welche Reiszüge gehalten und sowas. Alles. Das interessiert ja wirklich die wenigsten, wenn es.
Stimmt total, aber trotzdem ist es für uns unglaublich wichtig, das zu wissen, weil wir daraus ja unsere Weinkarte zusammenstellen und dann da das eben auch dramaturgisch aufbauen können. Also es ist dann manchmal, finde ich, auch gar nicht so optimal, das nach außen zu tragen oder zu transportieren, aber wir brauchen diese Hintergründe. Also wir müssen wissen, was Allier oder Trancier-Eiche ist und wo die wächst und was eben diese eigentlich beiden sehr ähnlichen Herkünfte oder die Eichenart, woher diese Fässer dort gefertigt werden, dass es eben eine Weineiche ist oder ob es eine Weißeiche ist oder. Wenn wir damit die Weine nochmal anders einordnen können und dann auch wieder herum mit dem Winzer vielleicht auf Augenhöhe anders kommunizieren können und uns da austauschen können. Also ich würde es nicht unbedingt so verteufeln, also dieses Wissen darum zu haben. Man darf halt nur den Gast mehr oder weniger, finde ich zumindest, damit nicht langweilen, wenn man ja trotz allem an diesem Abend Entertainer ist und eigentlich dieses Wissen nur nutzt, um das dann irgendwo und den Wein damit richtig einzuordnen. Gibt es für dich Weinwörter, die du total feierst? Also ist es attraktiv oder Weinwörter, die du überhaupt nicht hören kannst, wo du sagst, wenn du das vom Kollegen oder vom Gast hörst, dann stellen sich die Nackenhaare auf?
Genau, also ich benutze schon gerne so Wörter, die ich schon gerade benutzt habe, wie eben attraktiv, feminin, weich, zugänglich, ein Everybody Darling Style Wein.
Es macht den Wein auch weich, finde ich. Also wenn man diese Worte gebraucht, wenn man mit, im Prinzip mit dem Alltag arbeitet. Es ist nicht dieses, dass man zum Fachidioten dann irgendwo wird und dann, also es gab da, wie du vorhin Studie erwähnt hast. Übrigens, das mit der Studie im Saint-Aubin kann ich mir gut vorstellen. Die selber habe ich nicht gelesen, aber das ist ja die große Krux von Portugal, dass viele die Rebsorten nicht aussprechen können. Deswegen trauen sich viele da nicht heran und konzentrieren sich mehr oder weniger auf diese 5-10% gängige Rebsorten wie Cabernet Sauvignon oder eben Pinot Noir oder Merlot, weil sie die aussprechen können. Aber Turia Nacional oder Tintero Riche oder wie auch immer, selbst Tempranillo, also trauen sich die meisten gar nicht eben irgendwie richtig auszusprechen oder können sich richtig aussprechen und haben davor Angst, weil es Berührungsängste dann irgendwo dann intensiviert oder aufbaut. Daher kann ich mir es mit dem Saint-Aubin sehr gut vorstellen.
Ich finde dazu viel ergänzen. Du hast ja, weißt du, wenn jetzt so ein, jetzt kommt ein zwei Pärchen, vier Personen, dann haben sich für einen Abend verabredet, da werden sie schon lange freuen. Da kommen sie zu dir ins Restaurant und jetzt nehmen sie natürlich auch ein gewisses Geld in die Hand und das sind ein Event. Und du hast natürlich dann nur eine Chance, gell? Du hast ja nur einen Schuss sozusagen. Du kannst, die haben jetzt Lust auf einen tollen Wein. Und jetzt musst du mit diesem Wein alle vier abholen, vielleicht, wenn sie interessiert sind, denen noch ein bisschen was zu zeigen, so dass sie was Neues dazulernen, wenn sie wollen. Und aber du willst ja eben nicht den Wein zum Thema machen. Ja? Die kommen ja nicht zu dir zum Essen oder gegen zwei Pärchen, die gerne essen und Wein trinken. Die sind ja nicht zu dir gekommen, um sich den ganzen Abend dann mit dir oder über das Thema Wein zu unterhalten. Es muss auch ein Wein sein, der den Wein angenehm begleitet, der nicht zum Mittelpunkt wird unbedingt, der trotzdem sich herausfordert. Und das sind ja ganz, ganz viele Aspekte, die Aufgabe haben wir. Und damit, unsere Aufgabe am Ende des Tages ist ganz einfach. Der Gast, das haben wir schon vorhin angesprochen, der muss einen wunderbaren Abend haben, der muss glücklich rausgehen. Und ideal wäre schon darüber nachdenken, wann gönnen wir uns wieder einen Abend im Restaurant Stüffel? Das war so toll. Und deswegen ist es ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Wissen, was wir mitbringen müssen, was ich heute vielleicht, schweife ich nochmal in eine ganz andere Richtung aus, finde, dass das Thema Sommelier sehr modern ist. Jeder zweite Mitarbeiter im Service möchte gerne so ein Sommelier werden. Man möchte sich so ein bisschen, glaube ich, damit auch abheben von dem, vielleicht liegt es auch so ein bisschen auch an dem Stellungswert des Service-Mitarbeiter, groben, banal Kellner gesagt, dass er Stellungswerte sind in Deutschland nicht ganz so hoch angesehen, wie viele Dienstleistungsberufe, so zählt definitiv Service-Mitarbeiter. Dazu, der Koch hat das schon manchmal ein bisschen einfacher, weil der ja aus der Sicht des Konsumenten ja was Besonderes kann. Das ist ja etwas, das man selber nicht kann, gut kochen. Deswegen hat der Koch schon mal einen ganz anderen Stellungswert, als es eben der Mitarbeiter im Service ist, was ja jemand, der sich mit dem Thema nicht befasst, oder jemand, der gar nicht so richtig weiß, was dahinter steckt, sagt, Herr Kipp, einen Teller rausbringen kann ich auch, habe ich ja in meiner Studienzeit auch gemacht. Also zur Not werde ich ja auch, kann es auch noch machen, wenn gar nichts mehr geht. Und ich glaube, dadurch kam dann irgendwann mal auch dieses sich abheben wollen, also vor den letzten Jahren, dass der jeden zweiten sich Sommelier nennt und macht. Aber ich finde,
ist das grüner Blödsinn? Also findest du die Entwicklung schön, dass man sagt, okay, man möchte sich spezialisieren, ich möchte in meinem Beruf auch Verantwortung übernehmen, ich möchte ein Gesicht zeigen, ich möchte eine besondere Stellung in einem Restaurant haben, oder findest du es Quatsch, weil dadurch alles verwässert wird?
Nee, ich finde, so wie du es nennst, klingt das sehr gut. Also das ist, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn jemand in seinem Beruf sich entwickeln will und sich weiterbilden will und sich abheben möchte, indem er halt sich Wissen aneignet, eine Ausbildung. Das ist großartig. Das ist genau das, was wir damals ja auch gemacht haben. Was heute ja in unserer Gastronomiewelt ist, dass halt jemand sich Sommelier nennen darf oder Sommelier eingestellt wird, der das Prinzip des Sommelier-Daseins gar nicht verstanden hat, der vielleicht irgendeine Abschlussprüfung über ein Wochenendseminar gemacht hat oder vielleicht das eine oder andere Buch gelesen hat, aber du und wir beide wissen ganz genau, was alles dahinter steckt. Und da gekommen sind wir ja gerade eben aus der Situation, dass jemand ins Restaurant reinkommt und du möchtest ihm erstmal glücklich machen, zufriedenstellen und dem das Maximum bieten, dass er am Ende einen schönen Abend hatte, mit allen Facetten, die wir angesprochen haben. Und ich finde, damit du das kannst, damit du damit du verstanden hast und diese Erfahrung in diesem Beruf hast, nicht nur als Menschenerfahrung in der Gastronomie, sondern als Sommelier, das hast du einmal nach einem Jahr mit 22 oder 23, sondern vielleicht machen das Kunden auch welche und besonders talentiert, aber im Grunde genommen musst du erstmal diese Erfahrung sammeln und das ist auch dieses psychologische, zwischenmenschliche mit den geballten Wissen, dass der Anhang ist, daraus etwas basteln, was eben dieses besondere Erlebnis an diesem Abend, diesen Gast darstellt. Und das dauert einfach ein paar Jahre. Und wenn du dir überlegst, wie viele Jahre wir rumgelaufen sind, gelernt haben, wie viele Jahre wir schon in der Gastronomie waren, um überhaupt uns Sommelier nennen zu dürfen. Und das hat schon auch seine, das hat auch schon seine Richtigkeit, finde ich, weil das genauso wie in unserem gesamten Beruf heute, wir haben leider wenig Nachwuchs. Wenn ich mir vorstelle, kleine Story nebenher, als ich nach der Lehre aus dem Marfifler Hof, damals das zweitbeste Restaurant in Freiburg, mich beworben habe als Commis-de-Rang. Diese Position gibt es heute gar nicht mehr. Commis wurde abgeschafft, man steigt direkt als Chef de Bar, Jan als Chef de Rang. Damals habe ich als Commis beworben und dann habe ich mir damals das über Bekannten von uns am Sacco ausgeliehen, was mir gepasst hat, so richtige Schulterpolster und alles. Da saß ich da total nervös in dieser Halle mit dieser Personalchefin, da kam dieser große Herr Butsche dazu. Und das Gespräch ging los mit, ja, wir haben für diese Position, für den Anfangstermin haben wir 35 weitere Bewerbungen. Ja, da habe ich mir gedacht, gut, dann habe ich schon mich damit seelisch eigentlich abgefunden, dass ich nicht derjenige bin, der jetzt nicht die beste Restaurantfachmann-Ausbildung hatte, auch wenn ich ein gutes Haus gelernt habe, aber die Note war jetzt nicht so, dass ich damit hervorsteche. Und mehr oder weniger wollte ich schon wieder aufstehen, aber da hat mir der Botschafter gesagt, jetzt entspannen Sie sich mal, junger Mann, Sie haben ja ein gutes Haus hinter sich mit einer harten Lehre, was wir Sie gut kennen. Sie werden schon machen. Und es war so, da bist du damals wirklich total nervös, mit großer Ehrfurcht bist du in dieses Restaurant damals rein. Das war das Restaurant, worüber alle sprachen, das Beste. Da war ich ja richtig, das war das, wie so Ehrfurcht, finde ich das Richtige, den richtigen Ausdruck. Da bist du rein und dann am ersten Tag, wenn ich bei dem Restaurantleiter vorstellen wollen, habe ich ihm die Hand gegeben, da hat er mir gesagt, es interessiert mich einen Scheiß, wie du heißt. Dich nehme ich erst nach 6 Monaten wahr. So, okay. Gut, dann weiß ich, wo ich stehe und
einer der anerkanntesten, einer der renommiertesten, einer der außergewöhnlichsten Rotweine Österreichs, des Burgenlands, ist der Xellmann Opus Eximium. Und ich denke hierbei explizit an die Nummer 35 aus dem Jahre 2022. Und das ist nichts anderes, als wenn 305 Jahre Familiengeschichte in 35 Jahrgängen kulminieren. Die Arithmetik einer Legende, oder warum die Nummer wichtiger ist, als du denkst. Nummer 35. 2 Ziffern auf dem Etikett. Klingt erstmal unspektakulär, oder? Aber lasst uns rechnen, 1988 kreierte Rotweinpionier und Seniorchef Engelbert Xellmann den Opus Eximium Nummer 1. 1988 plus 35 Jahrgänge minus einer kleinen Pause, es gab 1991 keinen, ergibt 2022. Das bedeutet, du hältst nicht irgendeinen Jahrgang in der Hand, du hältst den 35. Versuch einer Familie, die Frage zu beantworten, was ist der Inbegriff eines österreichischen Rotweins? 35 Jahre. 35 Antworten. 35 gelungene Versuche, Perfektion zu definieren. Und hier ist das Faszinierende. In den anfänglichen Jahren erhielt die Cuvée noch Cabernet Sauvignon und Pinot Noir. Aber seit dem Jahrgang 2000 besteht sie nur noch aus den autochthonen Rebsorten Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt. Und das ist keine beliebige Stiländerung, das ist ein Paradigmenwechsel. Das ist der Moment, in dem Xellmann beschloss, wir müssen nicht Bordeaux sein. Wir sind Mittelburgenland und das reicht. Richtig überraschend wird es, wenn man die Zeit ein wenig zurückdreht und sich überlegt, dass die älteste Dokumentation der Xellmanns auf das Jahr 1767 datiert. 1719 wurde das Weingut erstmals in offiziellen Dokumenten erwähnt. Also nehmen wir 1719 als Startpunkt. Das sind 305 Jahre. 305 Jahre Familiengeschichte, in denen viele Generationen dafür sorgten, dass das gesammelte Wissen nicht vergessen, sondern für moderne Zeiten neu definiert wird. Und dann kam Engelbert, ein Meilenstein in der Familiengeschichte und gleichzeitig in der Geschichte des Weinbaus im Burgenland. In den 1980er Jahren pflanzte er als einer der ersten internationale Rebsorten und ließ diese in französischen Barriquefässern reifen. Aber Engelbert war kein Ergomane. 50 Hektar ist eine exklusive Größe mit der klaren Absicht, nicht den Weltmarkt zu beliefern, sondern ausgewählte Weinliebhaber auf der ganzen Welt mit limitierten Mengen zu versorgen. Und heute? Nach intensiver Arbeit ist der Jahrgang 2015 ein ganz besonderer. Es ist der erste Jahrgang zertifizierter Bioweine. Seit der Umstellung auf biologischen Anbau 2011 konzentriert sich das Weingut Xellmann auf nachhaltigen Weinbau, der von Respekt vor der Natur geprägt ist. Und heute, nach 305 Jahren Erfahrung, werden die 50 Hektar Bio seit 2011, zertifiziert seit 2015, von der Familie Silvia und Albert Xellmann geführt. Und die wissen, Größe kommt nicht von Masse, Größe kommt von Tiefe. Aber zurück zum Opus Eximium Nummer 35 aus dem Jahre 2022. Eine außergewöhnliche Cuvée, die 60% blaufränkisch, 30% zweigelt und 10% sandlaurend in sich vereint. 60, 30, 10. Das ist keine beliebige Formel, das ist das Ergebnis von 35 Jahren Experimentieren. Vom Jahrgang Nummer 1 bis Nummer 35 hat Xellmann gelernt, welche Proportionen funktionieren. Wir haben den Blaufränkisch, das Rückgrat, die Säure, die Struktur, die Traube, die sagt, ich komme vom Lehm, ich habe Geduld. Der reine und elegante Stil von Blaufränkisch hat in den letzten Jahren besondere Anerkennung weltweit erhalten. Wir haben den Zweigelt, die Frucht, die Zugänglichkeit, die Kirsche, die Traube, die Fritz Zweigelt 1922 im Labor kreiert und heute die am weitesten verbreitetste Rotweintraube in Österreich ist. Und wir haben den St. Laurent, die Seele. Die Tiefe. Die dunkle, samtige Traube, die aussieht wie Pinot Noir, aber österreichischer schmeckt. Zusammen, das ist nicht Addition, das ist Multiplikation. Die Trauben stammen aus den Weingärten, die zwischen 30 und 70 Jahre alt sind. Und genau diese betagten Reben bringen die nötige Konzentration und Tiefe mit sich, während sie gleichzeitig die Eleganz und Finesse bewahren, die diesen Opus Eximium so besonders macht. 30 bis 70 Jahre. Das sind Reben, die älter sind als die meisten Menschen, die diesen Wein trinken werden. Reben, deren Wurzeln tiefer gehen als die Keller von Xellmann. Reben, die wissen, was pannonische Hitze bedeutet und was kalte Winternächte mit dem Holz machen. Ganz kurz noch die technischen Fakten. Die Böden, schwerer Lehm über kalkigem Sandstein mit vulkanischen Einflüssen. Rebalter, wie gesagt, 30 bis 70 Jahre. Lese Ende September bis Anfang Oktober. Natürlich Handlese. Ausbau 24 Monate im gebrauchten kleinen Barriques plus 3 Monate in großen Eichenfässern nach der Assemblage. Die einzelnen Partien werden separat vinifiziert und dieser Wein hat mindestens 15 bis 20 Jahre Lagerpotenzial. Mindestens. Danke für diesen außergewöhnlichen Wein dem Hause Xellmann und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Es war eine sehr harte und vielleicht aus heutiger Sicht in manchen Bereichen war das zu viel. Viele Leute haben mit diesem Beruf aufgehört, hat viele vielleicht gebrochen. Viele sind mit dieser oft übertriebene Härte, oft auch Küche-Service, diese Spannung. Da hast du auch deine Geschichten, wie ich sie auch habe. Das war für viele zu viel. Aber heute ist es wieder, um nochmal zurückzukommen, so heute wieder zu wenig. Ich finde, heute ist es man braucht, glaube ich, keine Ehrfurcht heute auf ein gutes Restaurant, aber ein Respekt vor einem 3-2-Sterne-Restaurant. Das sind Leute, die Jahrzehnte darauf hingearbeitet haben, die sich perfektioniert haben. Also das sollte man schon einen gewissen Ehrfurcht und Respekt haben, wenn man in so ein Haus geht und sich erstmal ganz klein ducken vielleicht und überlegen, wie kann ich dazu was lernen und mit meinen jungen Jahren. Und das ist, glaube ich, heute so ein bisschen verloren gegangen. Jeder sucht jedes Restaurant. Stellt ein, Hauptsache jemand, der die Position besetzt und dann oft Menschen zur Position gemacht werden, die das natürlich überhaupt nicht leisten können, die gar keine Chefte raus, sondern keine Chefte Partys oder noch höhere Funktionen, das decken die gar nicht ab, aber aus Not stellt man diese Leute ein und manchmal für das traue ich so ein bisschen der alte Zeit hinterher in diesem Punkto, dass ich mir wünschen würde, dass natürlich, dass wir wieder mehr für Leute, für unsere oder mehr junge Menschen für unseren Beruf begeistern können, die dann bereit sind, diesen Weg zu gehen des Lernens. Und das ist, wenn ich an einen Gast nochmal, und jetzt kommen wir dazu zurück zum Anfang, an einen Gast gehe, der eine Weinberatung will, da gehört einfach ganz, ganz viel dazu, außer dass ich halt die Theorie aus meinen ganzen Weinbüchern auswendig gelernt habe.
Ich glaube, da sind zwei Gedanken ganz, ganz wichtig. Zum einen, dass man vermitteln sollte, dass nicht das Ziel ist, sondern der Weg das Ziel ist und dass gerade der Weg im Wein, beim Wein und mit dem Wein das Großartige ist. Und selbst wenn man schnell erfolgreich wird, was willst du mit 40 machen? Dann bist du mehr oder weniger Sommelier, bist vielleicht in einem renommierten Restaurant, aber du hast nicht wirklich die Essenz verstanden. Und was ich eben auch sehr wichtig finde, so als anderen Gedanken, dass viele verstehen und greifen sollten, dass das Wein auch am Tisch erklären, auch das Entertainen, auch das Wein wissen, auch das Wein probieren und auch das zu den Weingütern reisen ein Part ist, aber das eigentlich Handwerkliche beim Wein, also sprich den Wein zu zelebrieren und ihn auch zu handhaben, elegant einzuschenken, irgendwelche Sachen, da meine ich nicht nur lüften oder dekantieren oder die richtigen Gläser auswählen, sondern dass so viel mehr zum Weinservice selber und dass eben auch die Freude dabei ist, gehört. Was gehört bei dir zum Weinservice? Also was findest du da wichtig? Worauf achtest du? Was sollte ein Sommelier im idealen Sinne gerne auch in der uralten Tradition oder im neuzeitlichen können? Und worauf achtest du, wenn du im Restaurant bist und bewertest den Weinservice auch da heraus resultierend?
Wein zelebrieren ist wichtig. Ich finde, das ist für also jede einzelne Flasche, die du an Gast bringst, jede einzelne Flasche ist unter Umständen ein Kunstwerk, ein Ergebnis von ganzen Jahr Weinberg schuften, die Winzer einen Aufwand ohne Ende betreiben, um einmal im Jahr dann die.
Aber es macht kaum jemand, oder? Ja. Es lebt kaum jemand wirklich intensiv und lebendig Weinservice. Also das ist, man setzt sehr viel Augenmerk auf das Erklären, auf das Tralala und auf die Kommunikation, was wichtig ist, möchte ich nicht außer Frage stellen. Aber dieses eigentliche Zelebrieren und dass man versucht, sich da selber einen ganz eigenen Stil anzueignen und das intensiv zu leben, dann einfach mehr oder weniger auf diese Bühne zu treten, die Flasche zu präsentieren, mit dem Stolz zu präsentieren, vielleicht dann auch wieder die Kommunikation in den Service mit einzubauen, was über das Etikett zu erzählen oder über die Flaschenform oder sonstiges und eben auch mit Ruhe, mit Bedacht die Flasche zu öffnen und all das, welche Möglichkeiten es darüber hinaus gibt. Vielleicht nicht zu viel Show zu machen und mit einer Wunderkerze da irgendwie lang zu kommen, sondern es essentiell dann irgendwie zu belassen, aber ich kenne kaum jemanden, der das wirklich mit viel Eleganz und viel Bewusstsein zelebriert.
Ja, du sprichst mal so sehr. Die finde ich ganz wichtig, die Flasche mit Respekt zu behandeln. Ich trage die Flasche ganz vorsichtig an den Gast. Es ist auch egal, ob es ein Wein ist, der auf der Karte 300 Euro kostet oder der bei uns 39 Euro kostet. Das ist ein Kunstwerk, ein Kulturgut, was ein Respekt gegenüber zu dem, der den Wein gemacht hat und der sich dabei was gedacht hat. Und alle Weine, die wir bei uns präsentieren, sind tolle Weine und tolle Geschichten und tolle Menschen dahinter. Und diese Weinflasche respektvoll, elegant den Gast zu präsentieren, dem Wein auch eine Bühne geben. Und ich habe dir am Anfang erzählt, ich bin so ein bisschen jemand, der sich von vielen, vielen Regeln, die wir damals gelernt haben, Sterne Gastronomie, habe ich von vielen freigemacht, weil ich den nicht wichtig finde, weil für mich ganz, ganz andere wichtige Faktoren in einem guten Service eine Rolle spielen, als wir es damals die vordergründig gelernt haben. Wir kommen vielleicht da noch drauf zurück, aber ich finde, das sind manche Sachen, die lasse ich mir nicht nehmen, wie einfach den Wein in eine Serviette, den Gast zu servieren, den Vorsicht zu behandeln, immer mit dem Etikett zum Gast. Für mich ist ganz, ganz wichtig die Glaskultur. Ich finde, das sollte für jeden Sommelier ein Must-Have sein, das richtige Glas zu bringen, darauf zu achten.
Welche Brand magst du da? Also sind Brands dabei wichtig oder sind die eher weniger wichtig?
Ach, ich bin so ein Oldschool-Heine. Ich stehe auf Riedel. Ich finde mich immer wieder bei Riedel. Ich habe ganz, ganz aber dann am liebsten mit einer ganz alten alte Weinserie von Lille, ich glaube, die ist aus den 60er Jahren. Bordeaux Burgund. Ich mache die Riesel, ich mache die Philosophie. Zeitlang hat man das Gefühl gehabt, dass die beholt worden sind. Ich finde, das, was jetzt Maximilian Riedel in den letzten Jahren wieder auf den Markt gebracht hat, wie er wieder Leser gebracht hat. Und wie das, ich bin ein Riedel-Fan. Ich finde, es ist auch nicht ganz so wichtig, welche Marke das ist, aber dass man sich Gedanken macht über das richtige Glas, weil das ist so enorm wichtig. Du weißt, wie die gleiche Wein aus zwei verschiedenen Gläsern zwei verschiedene Weine darstellen kann, ganz anders kommen kann. Und das ist für mich ganz wichtig, das richtige Glas zu nehmen, sich damit zu befassen, wie das Glas vorher behandelt wurde. An das an Glas riechen, dass es keine Spülreste drin gibt, dass das Glas wirklich neutral hinkommt. Bei älteren Weinen, die feiner sind, dass man das Glas, diese Zeit nimmt, das Glas zu vinieren. Ich tue fast alle Giraffen vor allem im Rotweinbereich vorher mit einem ganz einfachen Wein im Hintergrund schon mal vinieren, dass ich da irgendwie nicht eine Giraffe reinbringe, die verstaubt ist, auch wenn sie immer wieder benutzt wird. Die Reinigung der Giraffen ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn du...
Das ist ein Punkt, was ganz viele vergessen. Also, dass wenn du eine Giraffe da rumstehen hast, dann natürlich der Staub sich da drin verfängt. Und wenn du den kompletten Wein dort in diese Giraffe schenkst, dass der Wein teilweise richtig mit den entweder Spülmittelresten oder mit den Staubresten zu kämpfen hat und den Wein gerade in diesem ersten Eindruck, den der Gast dann wahrnimmt, komplett verfälscht wird. Also auch eine Karaffe muss aviniert werden, finde ich relativ wichtig. Was ich spannend finde, ist, wenn du ein Glas hast und du riechst rein und es hat noch einen gewissen Geruch, das Glas einfach auszuschwenken. Das reicht manchmal, was die wenigsten sich trauen oder kennen. Also man muss sich mal vorstellen, man ist dann so ein Flugzeuglotse, der halt so seine Schilder da umherschwenkt, genauso das mit den Gläsern zu machen, gucken, dass kein Tisch in der Nähe ist. Aber das reinigt das Glas mittels Luft einfach. Also es ist ein ganz, ganz einfaches Tool oder eine ganz einfache Vorgehensweise, womit man das Glas komplett neutralisieren kann.
Ganz wichtig, ich finde das ganz, ganz wichtig. Und das ist eher unabhängig, finde ich. Natürlich, wenn du einen ganz hochwertigen alten Wein aufpasst, der eher empfindlich ist von allen, dann nochmal eine Spur anders zu behandeln. Aber ich habe dann, ich nehme mir dann Zeit, wir haben so einen fahrbaren Gerridor aus Bordeaux-Kisten machen lassen, dann fahre ich dann und dann zelebriere ich das wirklich am Tisch. Ja? Das ist, und das sollte man sich auch nehmen. Wenn der Gast bereit ist, 200-300 Euro für eine Flasche Wein auszugeben, was sich überlegt, wie viel Geld es ist für einen Wein, das ist für manche Etikettenfreaks vielleicht an Peanuts. Für manche Leute, wenn ich mir überlege, als ich mit dem Weinthema angefangen zu befassen habe, hat mein Vater gesagt, ich kaufe Wein für 30 Euro. Wie kann man denn 30 Euro für eine Flasche Wein ausgeben? Dass man den Wein diese Bühne gibt. Ich fahre dann mit dem Gerät ran, ich hatte da meine Gläser, ich tue die Vinier vom Gas, ich tue die Karaffe Vinier vom Gas. Ich nehme mir die Kerze, weil ich mir nicht sicher bin, ob er wirklich ein Depot oder irgendwas hat, macht es über der Kerze. Und ich finde, das ist wichtig, weil das gehört dazu, zu diese Entertainment, die du vorher angesprochen hast, der Show. Einfach den Wein nehmen, Korken rausziehen, dann noch oben die Kapsel so abschneiden, dass sie abgerissen wird zum Teil. Ja, das ist hängen geblieben. Da bin ich vielleicht der Spießer. Wenn man die Kapsel nicht an der richtigen Stelle richtig abschneidet, wie ich teilweise das sehe, wie es manche machen, dann sage ich, hey, das ist doch nicht würdig und respektvoll dem Wein gegenüber, wenn ich das so mache. Oder wenn sie oben nur oben abschneiden, die Kapsel, weißt du? Wenn dann immer der letzte Schluck in diese Metallschiene reinläuft und den metallische dann eventuell auch mitnimmst oder dass man sich die Zeit nimmt, den Flaschenhals innen drin nochmal sauber zu machen, man merkt, da ist vielleicht was dran, gerade so bei hochwertigen Weinen, dass man mal mit der Serviette reingeht, es richtig aus, sauber. Also ist für mich schon wichtig, weil ich manchmal sehe, dass die Mitarbeiter in anderen Restaurants die Flasche in der Luft aufmachen und sie drehen. Ich denke, warum sie die Flasche drehen? Das finde ich furchtbar. Dafür wäre ich wahrscheinlich früher als Kommi umgebracht worden von Sommelier, wenn ich die Flasche anfange zu drehen und mir nicht mal die hinstelle. Und also vielleicht bin ich da, das ist so hängen geblieben. Vielleicht finde ich, da sollte man auch darauf achten, dass dieser Respekt und das Würdigen des Weins, Das sollte man schon beibehalten, ja.
Was du erwähnt hast, kann ich genauso beobachten, dass sich mein Trinkverhalten verändert hat. Bei mir ist der große Unterschied im Augenblick dabei, dass ich dem Wein selber bewusster einsetze, was er mit mir macht.
Also ich kann Weine einordnen für mich selber, dass ich weiß, wie sich meine Stimmung durch den Wein verändert. Also sprich, wenn du jetzt einen reifen Burgunder hast, dann werde ich halt irgendwie melancholisch oder werde eben sehr tiefsinnig und möchte mich in diesen Wein reinlörden. Wenn ich einen frischen, lebendigen Wein habe, möchte ich dabei erzählen, plappern, mich austauschen. Wenn ich einen Schaumwein habe, habe ich eine ganz andere Wahrnehmung und Stimmung und bin in Tanzlaune. Von dem her kann ich den Wein ganz gezielt je nach Art, nach Gattung, nach Reifezustand, nach Ausbauart danach einsetzen, wie ich drauf reagiere und wie ich dann letztlich mich durch den Wein intensiviert fühle. Und das finde ich, für mich war eigentlich so dieses ganz große persönliche Goal, Wein einfach bewusst einzusetzen. Noch gar nicht mal so, worauf habe ich Lust oder was schmeckt mir gerade, weil jeder Wein, solange er gut gemacht ist oder eine gewisse Individualität und Persönlichkeit hat was Entdeckungsfreudiges, aber wie kann er mich begleiten und wie kann er mich intensivieren? Das war für mich so ein ganz großes Learning im Weintrinken.
Da gehe ich mit und genau wie du sagst, so ist es auch. Und es ist auch, glaube ich, diese Erfahrung, die wir beide seit vielen Jahren mitbringen. Und genau dieses, hast du schön formuliert. Ich finde, was ihn ergänzen würde, sind so Momente, wie du manchmal dich auch einen schlechten Wein aufmachst oder dir nicht gefällt und du genauso vielleicht eine gewisse Enttäuschung mitbringst, wo du sagst, Mensch, ich habe mich ganz anders erwartet, habe mich drauf gefreut. Aber genauso sind es so die unfassbaren Momente, die schön sind, aber die der Wein zu einem einzigartigen Moment hochkaputtieren kann. Wie zum Beispiel, wir waren, meine Frau im Dezember bei einem tollen Konzert in Köln, sind wir eigentlich reingefahren und sind davor in die Weinbar Henne in Köln. Kannte ich vorher nicht, habe ich empfohlen bekommen. Und eine tolle Weinkarte, waren gut drauf, aber dann entdecke ich in der Weinkarte ein 2018er Bourgogne Charnier von Domaine de Fleff. Und ich habe wahnsinnig viel Spaß mit den 18er Jahrgängen im Moment in Bourgogne, schon seit längeren. Und dieser Wein, weil wir beide sehr, sehr gerne im Weißen Burgunder trinken, das war so perfekt für diesen Moment. Ich würde fast sagen, wir haben letztes Jahr viele, viele Weine probiert. Wahrscheinlich der Wein, aber noch mehr der Moment, in dem dieser Wein kam, des Jahres. Der war perfekt für diesen Moment, der war perfekt temperiert, der kam genau in den richtigen Moment. Und wir sind echt Genießer geworden in den letzten Jahren, trinken langsam. 20, 25 Minuten war die Flasche leer. Es war ein Erlebnis. Wir beide sagten, wir haben uns fast gestritten in diese Weinbar. Nein, du hast ja schon wieder eingeschenkt. Nein, also war Spaß natürlich, aber es war, und das sind diese Momente, das wäre sowieso ein schöner Abend gewesen, weil wir uns darauf gefreut haben und drum und dran. Aber diesen Wein hat es noch so vervielfacht, noch einen so viel schöneren Moment draus gemacht, dass wir sogar zweite Flaschen bestellen wollten, weil, wie gesagt, wir haben noch eine Stunde Zeit zu Konzert. Aber das wollen wir jetzt, wie jetzt schon zu Ende, die Flasche. Natürlich war das die letzte Flasche. Das war so diese, von diesen, wir sind in Wolken auf einmal, Entschuldigung, das war die letzte Flasche, so uns entschieden. Aber wir haben da echt eine super Alternative und das ist dann eine tolle Alternative gefunden und das dann einen großen gereiften Riesling aus dem Großriesling oben drauf gesetzt. Der war kein Millimeter schlecht, aber diese Chardonnay ist so hängen geblieben in dem Moment und das vielleicht zum Abschluss nochmal zu erwähnen. Ich glaube, das kann nur Wein. Vielleicht, also ich nehme es von Genussmitteln, ich jetzt nicht von Musik. Musik kann das auf jeden Fall auch und dich in eine Trance zu versetzen, aber und vielleicht noch besser, die Verbindung zwischen einem tollen Wein und Musik zusammen, das ist die Perfektion. Also für mich persönlich. Wenn das passt in den richtigen Moment, dann ist es ein Zustand, der ist außergewöhnlich und einzigartig.
Wenn dein Leben Wein wäre, was wäre es für ein Wein?
Das ist eine schöne Frage, weil dass man einen Namen sagt oder eine Rebsorte. Das ist schon viel dahinter, gell? Das ist schon eine Aussage, wo, mit welch.
Ich weiß, gerade ein Wein, also es ist ja keine Rebsorte, sondern ein Wein. Was wäre man? Wäre man wirklich was Individuelles? Wäre man was alle irgendwie einordnen können? Wäre man ein Wein, der man selber gerne wäre? Oder ein Wein, den wie andere einsehen? Also es ist ja immer so eine Frage, wie betrachtet man das? Und da gibt es eben wie beim Wein auch, wie bei jeder Art von Wahrnehmung eine unterschiedliche Interpretation.
Ich glaube, wenn du mich jetzt so fragst und ich jetzt kurz drüber nachgedacht habe, würde ich mich eher sehen, ich schätze Weine, oder ich merke immer wieder, bei den ganzen tollen, großen Weinen, die wir probieren, die mich dann so extrem ehrliche und gut gemachte Weine wieder auf den Boden bringen, die, wenn du den richtigen Moment aufmachst, welche Freude die wir bereiten können, wie zum Beispiel ein Silvaner Würzburger Stein von Weingut am Stein. Das ist ein Wein, der ist nicht toller, das, aber das ist auch eine Rebsorte, die für mich völlig unterschätzt ist. Eine der Rebsorten, die so nie diesen Stellungswert bekommt, wie es ein Riesling oder ein Chardonnay, ein Grauburgunder oder Weißburgunder bekommt. Aber ich liebe diese Rebsorte. Und wie oft habe ich dabei erwischt, dass ich im Sommer überlege, Menschen, das ist meine Frau auf der Terrasse und frühen Abend und ich so ein Wein wie diese Würzburger Stein mir so viel Freude bereitet für Endverbraucher 15, 14, 16 Euro die erste Lage, keine Ahnung, aber der macht, und du zeigst, wow, was für ein Wow-Effekt dieser Wein, den kenne ich seit 100 Jahren schon, verkauft seit 100 Jahren, und so als Beispiel, so wie Beispiel kann ich noch viele andere nennen, oder wie das ein Gutedel von Ziereisen ist, den du im Kühlschrank deckst zu Hause, der ist irgendwie schon 4, 5 Jahre alt, gut, jede 4, 5 Jahre alt, den machst du auf und der bereitet dir so eine Freude. Das ist ein in Anführungsstrichen einfacher Wein. Vielleicht wäre ich so ein Wein, der gar nicht so einen Namen, so eine Wow-Öpfel, aber der ehrlich, typisch für seine Rebsorte, typisch für die Gegend, der so aussagend ist, so für so vieles, ja, so. So ein Silvaner, wie du zu die Region Franken so widerspiegeln, finde ich, sei der Typ jetzt der, wie er ist, oder so ein Gutedel, das mache ich für Land. Und also vielleicht wäre ich so ein Wein.
Bist du grundsätzlich eher ein Kombinierer oder ein Trinker? Also wenn du Wein probierst, denkst du immer darüber nach, was du an Speisen dazu kombinieren könntest, und kombinierst du jede Speise mit Wein außer Frühstück, oder trinkst du den Wein, weil der Wein in sich selber so schön ist und so attraktiv und entdeckungswürdig?
Also früher hat es eine große Spieler zum Minister, da hat man sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht, welche Nuancen, die Gerichte. Und das macht für mich mal.
Aber wenn du heute Wein trinkst, also wenn du jetzt im Augenblick, wir machen uns eine Flasche auf, würden wir dazu was essen oder würden wir einfach nur trinken und quatschen?
Ich glaube, ich werde jetzt mit dir eine Flasche aufmachen, ohne da jetzt an Essen zu denken. Wenn ich zu Hause mir einen Wein aufmache, dann beachte ich so grobe Parameter, wie wenn jetzt den Fisch machen oder irgendwas, dann dem in die Richtung dem Wein. Es wird jetzt nicht da einen kräftigen Bordeaux zu trinken. Also so diese Grundparameter, ja. Aber in erster Linie geht es mir darum, auf welchen Wein habe ich jetzt wirklich Lust? Dann frage ich meine Frau, was trinken wir? Wir fehlen uns leider immer wieder in den letzten Jahren in die gleiche Schiene, dass wir immer wieder auch die gleichen Weine aufmachen, ob es irgendwie deutscher Riesling ist oder deutsche Weihrauchsweine oder eben der Burgund. Oder eben auch, weil wir beide sehr für das Land Südafrika Leidenschaft mitbringen und da schon tolle Sachen über die 4 Jahre erlebt haben.
Herrlich, ja.
Deswegen holen wir uns da wieder ein Stückchen weit diese Erlebnisse und dieses Feeling Südafrika zurück. Aber oft ist es so, dass wir einfach sagen, wozu haben wir heute Lust? Der Wein spielt eine Hauptrolle. Und der sollte so, wenn man von der Farbe und von ungefähr so zu dem, was wir essen, auch da reinpassen. Manchmal sagen Mensch, wow, sag mal, wie diese Wein jetzt so extrem dazugewonnen hat, hätte ich jetzt gar nicht so mir vorher Gedanken gemacht, ob das jetzt dazu passt. Aber dann schon reflektieren. Jetzt haben wir neulich schon mal unseren Hochzeitstag vorgefeiert, indem wir uns, der heute ist und ich, der heute ganz gerne arbeite, haben wir schon ein bisschen vorher schon uns was gegönnt und haben uns dann von einem sehr guten Fischhändler und Freund von mir ein bisschen Sushi machen lassen, auch mit rohem Fisch. Und weil meine Frau wahnsinnig gerne Champagner trinkt und besonders das Haus Bollinger, wo wir vor ein paar Jahren schon da waren, besucht haben, haben wir den normalen Bollinger Brut rausgeholt. Und auf diese Sushi-Fischplatte war ein roher Lachs, grandios gemachter roher Lachs. Und da haben wir beides gesagt, das war wieder so ein Wow-Effekt, wie das ist sowieso schon ein toller Champagner, mit diesem sowieso schon tollen Fisch, der Teufel, zusammen, das war eine Explosion. Wäre ich gar nicht vor so drauf kommen, Mensch, dieser rohe Lachs und der Bollinger, das ist ja was, wie der Champagner dadurch nochmal 20-30% gewonnen hat an allen. Also das ist dann schon eine Freude, wenn man dann sowas wieder findet, was man jahrelang immer gesucht hat. Aber nochmal auf deine Frage zuzukommen, privat entscheide ich, wozu ich gerade Lust habe. Auf welchen, oder wenn ich runter in den Keller gehe, dann mache ich den Schrank auf, überleg mal, lass mich dann auch inspirieren, was ich sehe. Dann schreie ich nur hoch zu meiner Frau, Schatz, was hältst du davon? Dann bekomme ich meistens ein Ja, manchmal, ach nee, lieber. Aber es spielt schon die Hauptrolle, wenn wir. Aber wir trinken definitiv, und das haben wir auch jetzt in den letzten Jahren feststellen müssen. Früher, wenn wir uns, wenn wir essen gegangen sind oder wenn wir abends hatten, da waren wir immer zwei, manchmal schon nochmal die dritte Flasche aufgemacht. Das ist heute deutlich weniger geworden, aber hochwertiger. Hochwertiger jetzt nicht 30 gesehen unbedingt, aber ich überlege uns ganz genau.
Anspruchsvoller
anspruchsvoller ist der richtige Ausdruck. Genau. Aber das,
dass man Weine, die einen ein bisschen mehr fordern, die einen vielleicht auch so ein bisschen mehr aufhalten. Ja. Also, dass man nicht nur dieses Trinken und man muss unbedingt möglichst viel und entdecken und schaffen, sondern dass man sich in dem Wein verlieren kann und da vielleicht eben auch so einen Moment raus aus dem Alltag und in dem Wein wiederfinden oder in den Gesprächen wiederfinden, was eben Wein kann. Ich finde es total toll, wie eigentlich, wie jetzt gerade mit dem Bollinger, wie du nach wie vor so fasziniert davon bist und eigentlich so weinverliebt noch bist. Was ich immer schwer finde, ist, einem absoluten Nicht-Weintrinker zu erklären, warum Wein so faszinierend ist. Wie könntest du das? Also mit möglichst, keine Ahnung, einfachen Worten, wie du es empfindest, warum Wein was kann, was andere nicht können.
Gute Frage. Ich finde, da muss man noch mehr ausholen. Ich kann überhaupt zwar nicht verstehen oder nicht verstehen, das wäre die falsche Aussage, aber wie viel fehlt einem Menschen, wenn er zum Beispiel noch nie diesen Genuss des Weins kennengelernt oder Musik. Es gibt Menschen, die hören keine Musik. Das kann ich nicht nachvollziehen. Da würde mein Leben wahnsinnig viel fehlen, wenn ich nicht. Ich liebe Musik in verschiedenen Facetten, ob es jetzt klassische Musik ist, wo wir hier in Hamburg tolle Möglichkeiten haben, bis alles, alle möglichen Bereiche. Mein Leben lang war für mich Musik wichtig. Es gibt Menschen, die hören keine Musik, hören nur Radio. Das kann ich mir für mein Leben gar nicht vorstellen, genauso wie ich nicht vorstellen kann, wie jemand nicht diesen Genuss mit Wein kennenlernt. Was würde in meinem Leben fehlen? Was würde jede Speise fehlen? Jeden tollen Augenblick, den man hat, den man einfach, wenn man zusammensitzt in der Runde mit dem Liebsten, mit Freunden, dann eine tolle Flasche Wein dazu aufmacht. Da fehlt doch was, wenn man dann vielleicht nur eingeladen ist und da steht auf dem Tisch eine Cola oder die trinken halt alkoholfreies Bier oder Bier dazu, was ja auch ein tolles Getränk ist in den richtigen Moment. Natürlich, aber also das ist mir vorstellen, Leben ohne Wein, das ist unvorstellbar. Und ganz schlimm finde ich das, dass in den letzten Jahren das Thema Alkohol immer wieder aufgegriffen worden ist von der Presse und von der Politik und man darauf hingewiesen wurde, welche negativen. Aber dass man Wein auf das Thema Alkohol runterreduziert, in diesen gleichen Sack reingeschickt hat, ja, zwischen Alkopops und irgendwelchen Likören, irgendwelchen kräftigen, alkoholischen Billiggetränken, die aus billigem Alkohol hergestellt werden. Das Thema Wein, was für mich so viel mehr hat, also das zu reduzieren auf Alkohol, ist für mich so schlimm, weil das ist so viel, was dahin ist. Es ist Kultur. Ja, das zu reduzieren auf den Alkohol, was leider stattfindet und wo wir damit ja auch in der Gastronomie zu tun haben, dass viele Leute gar keinen Alkohol trinken, was ich per se nicht schlecht finde, aber ich finde, wenn sie mir sagen, trinke Alkohol, sage ich, aber da könnt ihr doch Glas Wein trinken, oder? Weil das ist doch nicht nur Alkohol, das ist doch, das zu reduzieren ist einfach so schlimm für dieses besondere Kulturgetränk. Und wenn das jemand gar nicht kennt, dann versuche ich ihm, wenn er sich die Zeit dafür nimmt und wenn er und gerade zu Leuten, die man gern mag oder die vielleicht und da finde ich schon, dass ich eine Gabe habe, die Leute für das Thema zu begeistern. Leute hören alle ganz aufmerksam zu und sind begeistert und bestätigen, wie toll die Geschichten waren und wie sie das gar nicht so gesehen haben, wenn man den Leuten beschreibt, was da alles dahinter steckt, was für eine Geschichte, was für eine Kultur, jeden einzelnen Wein, jedes Weingut, Generationen an Generationen, was das alles auf sich nimmt und was das Ergebnis dann am Ende in diesem Glas, was da alles vorher viel passiert ist, ja. Also das ist schon, ich glaube, das ist unsere Aufgabe auch und wenn sich jemand dafür öffnet, jemand da interessiert ist, ihm das auch nahezubringen und zu erklären, hey, das ist nicht nur ein Alkoholgetränk, der dich dann lockerer macht und dann vielleicht danach lustiger bist, sondern das ist es ist wahnsinnig viel, setz dich hin, hast du 4 Stunden Zeit.
Ja. Kann man Wein ein Wort pressen? Also gibt es ein Wort für Wein?
Das wär dem Thema Wein, glaube ich, auch nicht gerecht. Oder zumindest fehlt mir so ein Wort nicht ein. Und ich glaube, ein Wort kann das doch gar nicht aussagen. Das bedarf an viele, viele Wörter, die ich gerade schon zum Teil genannt habe. Ein Wort wird, glaube ich, zu wenig.
Ich finde, es gibt manchmal trotzdem so sinnbildliche Wörter. Jetzt gerade aktuell läuft David Schwarzwälder. Der sagte, Wein ist Licht. Finde ich auch irgendwie stark, so vom Gefühl her. Also wenn man da so, wenn du Wein trinkst, hast du das gleiche Gefühl, als wenn du Licht empfindest. Also ich fand das irgendwie so ganz berührend, weil ich darauf nie gekommen wäre. Aber ich finde jetzt auch, was du erwähnt hast, zum Beispiel Wein ist Kultur. Wein ist der Inbegriff für Kultur in jegliche Richtung. Sowohl von denen, die es ausleben, die es praktizieren, als auch von denen, die es wahrnehmen und wahrnehmen können, die es eigen interpretieren, die es unterschiedlich definieren. So würde ich das bei der Kultur sehen, würde es auch beim Wein sehen. Also, dass man eben auch künstlerische Ansätze als Winzer braucht, neben des, dass man natürlich handwerklich arbeiten muss. Also daher finde ich das mit dem, würde ich bei dir vielleicht diese Aussage Wein ist Kultur irgendwie mitnehmen oder mit charakterisieren.
Ich finde, Wein bringt Menschen zusammen. Ich finde, das ist, und das ist, glaube ich, wenig, mir fällt nichts anderes ein, was ähnlich sich darstellt. Du kannst an einem Tisch sitzen mit ganz unterschiedlichen Menschen, die können für sehr vermögend sein und hochintelligent und Professoren, Doktoren, Unternehmensbesitzer oder ganz einfache Menschen, die Handwerker sind, die aber trotzdem, wenn sie alle an einem Tisch sitzen und diese Liebe für Wein haben, spielt es überhaupt keine Rolle. Das habe ich schon so oft kennenlernen dürfen, dass man dann an einem Tisch sitzt mit Menschen, die alle diese Freude an diesem Thema Wein haben und die sich dann über diesen Wein unterhalten und zusammenfinden. Und mir fällt jetzt nichts anderes ein, wo man noch so unterschiedliche Menschen zusammen an den Tisch finden, die dann, wo das dann gar keine Rolle spielt, wo sie herkommen, aber sich zusammen begeistern und einen Moment.
Auch unterschiedliche Klassenkulturen, genau. Unterschiedliche Einkommensschichten oder wie auch immer. Erinnerst du dich? Da haben wir uns das letzte Mal gesehen im Grill Royal in Hamburg, als der Henrik Thoma und der Fritz Keller ausgezeichnet wurden von den Zier Weinvisionen. Und Fritz meinte, Alkoholdiskussionen hin und her, darum geht's gar nicht. Aber das, was Wein kann und was Wein auch mehr als jedes andere Medium kann, also es schafft, keine Ahnung, Musik nicht, das schafft Essen nicht, das schafft Bier nicht, Leute miteinander an einen Tisch setzen, miteinander reden und zumeist dann auch friedlich reden und sich austauschen, das schafft Wein. Ja. Und wenn Wein eben nicht mehr da wäre, dann setzt man sich nicht mehr an den Tisch und redet man nicht mehr. Dann kommuniziert man vielleicht noch per WhatsApp oder per was auch immer. Oder man bleibt nicht an dem Tisch. Das finde ich eben auch so schön. Das passiert ja beim Wasser nicht, dass man sagt, ey, lass uns mal noch eine Flasche Sprudel aufmachen. Heute hauen wir richtig auf die Pauke. Oder auch beim Bier manchmal nicht. Man trinkt dann Bier, aber man kommuniziert anders. Und ich finde, Wein hat so etwas Friedliches, hat etwas Kommunikatives und sowas Endloses. Also man redet weiter und weiter und weiter und kommt dann manchmal an ganz andere Ebenen und ganz andere Gedankenwelten. Und das, finde ich, kann Wein und kann eigentlich nur Wein. Und das fand ich dann so toll, wie Fritz das eben erzählt hat und zum Besten gegeben hat. Auch mit der Kritik an der Kritik gegenüber Wein und Alkohol.
Ja, definitiv. Wir haben mit Fritz oft aber schon telefoniert über dieses Thema. Und allgemein, nicht nur Fritz, vor allem sein Vater war ein großer Mentor von mir, der Franz Keller Senior, der für mich ein Vordenker und ein Vorreiter für viele Dinge war, die heute selbstverständlich sind. Der damals ja nicht nur mit seinem Restaurant Schwarze Adler, einer der ersten Sterne-Restaurants, die wir in Deutschland hatten, vor allem das Thema Wein, der sich irgendwann mal in den 70ern auf die Barrikaden gestellt hat und gesagt, Leute, wir müssen wieder weg von diesen Massenwein, wir müssen zum trockenen, vergorenen Wein. Wein gehört zum Essen, Wein ist Kultur. Und der war einer der Vorreiter, der wirklich viel für unsere Liebe, für nicht nur für den Wein, für die Gastronomie, viel gemacht haben. Und deswegen für mich ein großes Vorbild in vielen Dingen. Und ich dürfte sehr viel mit ihm Zeit verbringen, auch privat und sehr viele tolle Momente mit ihm, die mich sehr geprägt haben in allem, was ich heute tue. Und Fritz kam dann danach und auch eine ganz andere Art vermittelt als sein Vater. Es waren ja zwei völlig unterschiedliche Menschen, die eigentlich aber beide genau das Gleiche gemeint haben, die genau das Gleiche gelebt haben, nur auf eine ganz andere Art. Und Fritz ist auch jemand, der ein wunderbarer Mensch ist, der das Thema Wein, der ein Botschafter des Thema Weins, die Gastronomie ist für uns, für alle. Und mit ihm zusammenzusitzen, der hat einen unheimlichen Humor. Und vor allem, ich habe ihn schon oft als Gast bei mir gehabt, an Abenden, wenn er spricht, dann kann der Stunde zwei sprechen. Da wird keiner auf die Idee kommen, dazwischen zu reden. Der bringt es mit einem Humor herüber. Und das kommt von Herz. Und du nimmst es einfach ab. Das ist nicht wie manche was auswendig lernen und das dann vortragen. Du merkst, das ist sein Leben, seine Passion. Und das macht er toll. Und das ist einer von vielen Leuten, die wir in unserer Branche zum Glück haben, die unsere Liebe wie Wein so vorwärts bringen und so präsentieren. Und, wie gesagt, Thema Wein ist was ganz Besonderes und es ist unsere Aufgabe, den Leuten, das versuche ich immer wieder, jeden Tag, wenn ich merke, dass Gäste zu mir kommen, die interessiert sind und unsicher sind, denen das Thema beizubringen. Und oft sage ich, wissen Sie was, ich mache euch einfach was auf. Ich weiß, dass ihr damit vielleicht unsicher seid und so. Ihr probiert es einfach. Wenn es nicht schmeckt, dann trinke ich selber heute Abend, da habe ich ein Feierabendgetränk. Das kommt immer gut an.
Diesmal möchte ich dir keinen expliziten Wein empfehlen, sondern ich möchte dir über ein Land erzählen. Ein Land, das so lang ist wie ein Gedanke, der sich nicht entscheiden kann, wo er endet. Allein 2500 Kilometer Küstenlinie, Alpen im Norden, die in den Schnee greifen, Sizilien im Süden, wo die Sonne heiß genug ist, dass man meint, sie wolle persönlich beim Traubenernten helfen. Dazwischen Vulkane, Seen, Hügel, Täler, Hochebenen und natürlich Meeresbuchten. Das ist Italien. Und ich rede heute nicht über Pizza, ich rede nicht über Mode, ich rede nicht über Fußball, nicht über das Kolosseum, ich rede über Wein. Genauer gesagt, über die 100 besten Weine, die dieses Land gerade im Angebot hat. Ausgewählt, blind verkostet und für gut befunden. Und alle diese Weine sind 3 Tage lang kostenlos für dich zugänglich. Am Stand der ITA, Halle 3 auf der ProWein 2026 in Düsseldorf. Aber bevor wir uns durch Hallen und Gläser bewegen, lass uns kurz innehalten. Denn ich glaube, viele unterschätzen, was Italien in der Weinwelt wirklich bedeutet. Also, ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir vor, du hast einen Freund und dieser Freund spielt Gitarre, Klavier, Geige und Schlagzeug gleichzeitig. Und er singt dazu, kocht nebenher noch ein Dreigangmenü und hat trotzdem so viel Zeit, dir einen Witz zu erzählen. So ist die Italien in der Weinwelt. Überwältigend, fast unverschämt talentiert. Und manchmal so laut, so vielstimmig, so bunt, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst hinschauen soll. Über 350 zugelassene Rebsorten. Ja, 350. Frankreich hat gerade mal halb so viele. Und Deutschland zählt vielleicht 50, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, die in der ersten Liga spielen. Aber Italien? Italien hat entschieden, warum wählen, wenn man alles lieben kann? Und das ist herrlich, das ist komplex. Und das ist manchmal auch schlichtweg verwirrend. Weil, welcher Wein ist gut? Welcher ist wirklich gut? Welcher steht für das Terroir, seine Produzenten, seinen Jahrgang? Welcher verdient Aufmerksamkeit und welcher lebt wirklich nur von den Etiketten? Das ist die Frage, um die es geht. Und die Antwort heißt Top 100 Italy. Eine kuratierte Auswahl, professionell bewertet, nicht nach Verkaufszahlen sortiert, nicht nach Marketingbudgets, sondern was im Glas ist. Und was ist eigentlich in diesen Gläsern? Will ich dir gerne erzählen. Zunächst eine geografische Reise der besonderen Art. Also, wir fangen gerne im Norden an, dort, wo die Berge noch Schnee tragen und die Reben an so steilen Hängen stehen, wo man das Gefühl hat, als wollten sie ins Tal springen. Bis in den Süden, wo die Böden von Vulkanasche schwarz sind und das Licht so direkt auf die Trauben fällt, dass man fast Respekt vor der Sonne bekommt. Jede Region hat ihre eigene Sprache. Der Norden flüstert präzise, kühl, elegant. Weine, die nach Mineralität, nach Gebirgsbach schmecken, nach Granitblock und Alpenlicht. Weine, bei dem man nicht laut reden will, wenn man Angst hat, den Moment zu stören. In der Mitte des Landes, die Toskana, Umbrien, die Marken. Das ist das klassische Bild, das die Welt von Italien hat. Sanfte Hügel, Zypressen, Sandstein, Sangiovese. Aber was hier passiert, ist mehr als Postkarte. Es ist eine Rebsorte, die so vielseitig ist, wie ein Schauspieler, der jede Rolle spielt und jede besitzt. Leicht und zugänglich in einer Form. Monumental und würdevoll in einer anderen. Sangiovese ist nicht eine Sorte, es ist ein ganzes Ensemble. Und dann ist der Süden Italiens. Es ist der Ort, an dem die Welt gerade aufwacht. Kampanien, Sizilien, Sardinien, Apulien, Basilikata. Diese Regionen galten jahrelang als Rohstofflieferanten. Massenweine, unkompliziert, billig. Das war gestern. Heute passiert hier etwas ganz anderes, das jeden Weinkenner aufhorchen lässt. Alte autochthone Rebsorten, die sonst niemand auf der Welt hat, gepflanzt auf Böden, die so eigensinnig sind wie ihre Bewohner. Ausgebaut von einer neuen Generation Winzerinnen und Winzern, die gereist sind, gelernt haben, nach Hause zurückgekehrt sind und sagen, jetzt zeigen wir, was wirklich möglich ist. Weine vom Vesuv. Weine von den Hängen des Ätna auf Sizilien. Weine von sandigen Inseldünen Sardiniens, wo die Reben so tief verwurzelt sind, dass kein Frost, kein Wind, kein Insekt sie je erreicht hat. Das sind keine Weine zum Nebenbeitrinken, das sind Weine zum Hinsetzen, zum Nachdenken, zum nochmal Einschenken. Und das alles ist vertreten in dieser Auswahl. 100 Weine aus 20 Regionen. Weißwein, Rotwein, Schaumwein, Rosé. Von den frischen jungen Flaschen bis hin zum gereiften Reserva mit 10 Jahrgängen auf dem Buckel. Und was das für dich in der Praxis bedeutet, wenn du auf der ProWein in Düsseldorf vom 15. bis 17. März 2026 dort in Halle 3, Stand G70 bist. Dann hältst du ein Glas in der Hand. Und dieses Glas ist mehr als Wein. Es ist ein Mikroklima. Ein Winzer, der entschieden hat, diese Reben, dieses Jahr, diese Methode. Ein Moment in der Geschichte eines Ortes, den du trinkst, wenn jemand geglaubt hat, dass er das wert ist. Das ist Wein. Nicht ein Getränk, sondern eine Botschaft. Und ich finde, diese Botschaft verdient ein gutes Publikum. Es verdient dich. Deswegen stellt die ITA diese 100 Weine frei aus. Nicht hinter einer Paywall oder hinter einem Seminargedanken, nicht hinter einem Verkaufsstand, sondern auf einem offenen Tisch mit einem Sommelier, der erklärt, und einem Glas, das du selbst halten kannst. Also, ProWein Düsseldorf, Halle 3, Stand G70. Und du wirst Italien mit anderen Augen sehen.
Was ich bei dir zum Beispiel sehr, sehr schön finde, ist auch deine Wertschätzung rückblickend. Also weil du gerade Franz Keller Senior erwähnt hast, dass du also den Leuten nicht gedenkst, das klingt immer so doof, aber dass du einfach auch wertschätzt, was sie für dich getan, wie sie dich geprägt haben, auch wenn es manchmal mit Sicherheit sehr, sehr aufwendig oder sehr anstrengend war. Gibt es irgendwas, was du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten würdest? Du hast vorhin schon mal erwähnt, du hast sehr viel Glück gehabt, es lief alles super gut und jede Station war ganz wertvoll, aber du hast genau den richtigen Weg beschritten und würdest genau den Weg nochmal gehen. Aber gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das hätte ich mit 18 vielleicht noch anders sehen, betrachten, machen sollen? Oder mit 20 oder mit 22, egal wie. 18 ist halt so eine fiktive Zahl, wenn man da aktiv trinken darf und nicht mehr von der Polizei abgeführt wird. Daher war das so eine.
Ja, ich glaube, es ist schwierig zu mir zu überlegen, was würde ich jetzt, wenn jetzt, kommt dann vor an die Zeit, wenn es natürlich heute, in der heutigen Zeit, ich 18 oder 20 wäre, dann würde ich mir natürlich was anderes empfehlen, als ich es damals gemacht habe, aber da wäre auch die Herangehensweise eine ganz andere. Wir haben schon darüber gesprochen, dass sich in der Gastronomie in den letzten 30 Jahren wahnsinnig viel getan hat, hat sich in der Welt was getan, die Welt dreht sich ganz anders. Die Gesellschaft ist ganz anders, als es noch vor 30 Jahren war. Und deswegen ist es schwierig. Die Zeit, ich habe damals, ich glaube, wenn ich nochmal 18, 19 wäre oder so in der Lehre, würde ich wahrscheinlich genau das Gleiche machen. Ich habe alles, was ich hatte an Zeit und Geld, in diesem Beruf, in diese Liebe investiert. Vielleicht, ich habe schon oft zu meiner Frau gesagt, so eine Doppelhaushälfte habe ich schon verfressen und versoffen, wie man das sagt in Umgangssprache, Entschuldigung dafür. Vielleicht hätte ich damals mehr sparen können oder vielleicht mehr, aber ich hätte dieses Wissen nicht, ich hätte diese Erfahrung nicht, wenn ich nicht so viel gereist wäre, so viel.
Auch die vielen schönen Momente das, dabei. Das kann mir das ist ja jede Flasche Wein prägt ein, jedes Menü prägt ein, jede Reise prägt ein. Und all das nimmt man in seiner eigenen Bibliothek irgendwie mit auf und das macht das Leben ja reich. Ja,
absolut.
Es macht nicht dieses, keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie kein anderes Beispiel sagen, um keinen irgendwie zu nahe zu treten, aber jede Flasche Wein, die ich gekauft und geöffnet habe und wenn ich essen war, es war die Bibliothek meines Lebens, wo ich keine missen möchte. Schön, ne?
Auch wenn, ja, auch, und das ist auch ganz wichtig, und aus der heutigen Sicht, auch die negativen Erfahrungen haben einen geprägt. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. Manchmal hat man vielleicht Fehler gemacht und hat vielleicht Sachen nicht richtig entschieden, aber das hat einen geprägt. Wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist, was war denn richtig im Nachhinein, was war falsch, und daraus dazulernt und sich eben weiterentwickelt. Und weiterentwickeln im Wein bedeutet immer wieder wissbegierig sein, immer wieder sich für Neues öffnen. Es gibt Menschen, die sagen, ich trinke das und das nicht. Wie kannst du, ohne es kennengelernt zu haben, sagen, es interessiert mich nicht oder das. Ich habe eine schöne Story. Ich habe früher immer über Australien abgelistet, schon lange Jahre her. Weil die Weine, die ich hier bekommen habe damals, ich habe mich aber auch nicht sehr viel dafür interessiert, die ich bekommen habe, Penfolds und Co., boah, die haben jetzt nicht abgeholt. Ja? Das waren so Weine, okay, ist jetzt nicht meine Welt. Und habe damals, damals, überlegen wir uns jetzt schon, als ich im Australien war, es ist ungefähr 17, 18 Jahre her, bin ich nach Australien geflogen. Damals dürfte ich Australien besuchen und da ich noch Manga 7 war. Und bin eigentlich mit einer Meinung hin, okay, schau es mir mal an, aber und habe davor auch schon immer wieder mal negative Sachen über Australien gesagt.
Seid ihr, ganz kurz zwischengefragt, im Hangar 7 für jeden Gastkoch dort in die Region ins Restaurant gefahren und habt dort im Restaurant das
Roland Trettl, ja, natürlich. Der war ja der
Achso, aber mehr, du nicht mit dabei.
Ich durfte zwei, drei Mal in meinen ganzen fünf Jahren, zwei, drei Mal durfte ich mir aussuchen. Das war schon ein
ja.
Wow. Ich durfte damals in Australien, da war ich noch in Barcelona damals, habe ich eine Woche verbracht beim Santa Maria. In einem Drei-Sterne-Restaurant. Das war ein Riesending, dass ich da mitarbeiten durfte und einfach Neues mitnehmen durfte und viele Eindrücke gesammelt habe. Aber ich durfte nach Australien. Dann damals gab es ein Restaurant, was Roland Teller, was unser Gastkoch war aus Sydney. Und da ist er, okay, dann schaue ich mir das mal an und bin wirklich mit dieser, wie schon erwähnt, vorgefertigten Meinung da runtergeflogen und bin natürlich mit einer ganz, ganz anderen Meinung und wieder zurückkommen, weil ich festgestellt habe, wie blöd war das von mir, dass ich etwas nicht kannte, etwas mich gar keine Chance gab, eine vorgefertigte Meinung hatte, 15 Volume, Schokolade, ja, süß, Cocktails. Und dann habe ich festgestellt, dass ich dann irgendwie südlich von Melbourne in die Region wie Morning Peninsula besuchen durfte. Da, das zählt auch zu meinen wirklich tollen Erlebnissen. Da gab es also bevor ich dahin bin, habe ich mir wochenlang die ganzen Top-Restaurants, die Weingarten angeschaut, haben mir geschaut, welche Winzer finde ich immer wieder in guten Restaurants, in guten Sommeliers. Und diese Winzer habe ich mir alle rausgeschrieben, habe mich dann damit so einen Kreis von Weingütern gemacht, mit dann befasst, habe versucht dann rauszufinden für mich.
Großartig, toller Gedanke. Ich
versucht rauszufinden, welche Weingüter mich doch am meisten interessieren. Und da war zwar schon ein Weingut dabei, das heißt Hurley Vineyards, südlich von Melbourne, die Region nennt sich Mornington Peninsula. Erstens, quasi vorher nicht, aber habe ich immer wieder Weingarten gesehen, habe gesehen, der macht ja wahrscheinlich nur Pinot Noir. Hey, wie soll das gehen? Müsste natürlich meine Naivität oder meine falsche Forschung feststellen, dass genau zum Beispiel in dieser Region die Temperatur ähnlich teilkühler als in Rheingau ist. Also eine Höchsttemperatur von 28, 29 Grad im Sommer erreicht wird, was ich ja vorher gar nicht gewusst habe, dass es in Australien Gegenden gibt, die so kühl sind. Und dann ein Weingut vorfinde, ach, diese Story muss ich erzählen, das war so prägend. Komm da an, da macht mir ein Herr auf, der, ich denke mal so um die 60, meine Größe, ganz zurückhaltender, ruhiger Mensch, der extrem daran lag, mir zu erklären, was seine Philosophie ist. Da saß man auf seiner Terrasse, das war auf so einem kleinen Hügel. Da gab es eine Lage vor der Terrasse, eine rechts, der Hügel runter und links Hügel runter. Drei Lagen, alles drei Pinot Noirs. Sonst nichts anderes, er macht nur Pinot Noir. Hat nur drei Lagen, die er dann unterteilt. Und stundenlang mir erzählt und erklärt, aber auf eine Art und Weise, die extrem angenehm war. Du hast gesehen, das ist sein Leben. Man muss dazu sagen, Hauptberuf ist der Richter. Der ist Richter in der nächstgelegenen Stadt, also ein gebildeter Mensch. Und das ist also mehr sein Hobby, was er mit seiner Frau betreibt, ohne Kinder. Und das war ein unfassbares Erlebnis. Ich brachte da bei ihm wie 6 Stunden, 5 oder 6 Stunden, eine war eingeplant. Am Ende war man wieder bei diesen, ich habe schon erwähnt, diese, wo wir Arm in Arm an einem Weinkeller sitzen und so auf der Anzahl jemand gefunden haben, der genauso denkt und genauso dieses Thema Wein liebt. Und der sich, ich habe genau das bei ihm gefunden, was ich so liebe an dieser Rebsorte und an diesem Wein. Er hat wieder jemand gefunden, der genau das verstanden hat, was er macht und dessen Augen geglänzt haben. Und eine ganz besondere Person. Er war noch nie in Burgund. Das kann er sich nicht leisten. Er hat Millionen von Büchern gelesen. Er hat natürlich viele Weine probiert. Er war noch nie in der Region, war noch nie in Europa. Und obwohl er das Vorbild Burgund hat, war er noch nie da. Und hat dann selber irgendwann mal zu späteren Stunden in seinen privaten Keller rein und hat seine einzige Flaschen, die er sich jemand geleistet hat, von Rousseau hochgeholt und die aufgemacht, weil er genau dann den Moment zeigen wollte.
Ach, Wahnsinn.
Das ist so das, was ich wo ich hin will. Das sind meine Weine und ein Riesenerlebnis. Ich habe dann die Möglichkeit bei Hangar 7 natürlich, die finanziellen Möglichkeiten waren, dass sie dann irgendwann so begeistert aus Australien zurückkamen, dass sie sagen, hey, wir müssen hier ein Australien-Event machen. Wir müssen den Leuten hier zeigen, was Australien kann. Es war nicht nur er, es waren nur andere Weingüter. Was für geniale Weine die produzieren. Das wissen wahrscheinlich viele auch nicht, wie ich das nicht wusste. Und da haben wir alle Winzer eingeladen. Und ich habe dann wie 1,5 Tage Zeit investiert, habe dann erstmal die Wachau gezeigt und Kamptal und habe dann auch mal die Region gezeigt, weil ich, wenn mir daran extrem viel lag, den Winzer, die noch nie in Europa waren und die das noch nicht kannten, auch mal zu zeigen, dass, was alles möglich ist in der alten Welt. Und diesen Weinabend zu veranstalten und auch, wie schon erwähnt, den Leuten zu zeigen, was Australien kann. Was kann enorm viel. Das habe ich vorher nicht gewusst. Und das ist eben, da sind wir, glaube ich, ganz am Anfang zu kommen, dieses Unwissen, diese Offenheit, die sollten wir unbedingt haben als Wein, nicht nur als Sommelier, jemand, der Wein liebt, der Weinliebhaber ist. Man sollte diese Offenheit behalten, weil es gibt so viele Sachen zu entdecken, bis heute noch. Und wie lange beschäftigen wir zwei uns mit dem Wein? Und immer wieder bekommst du was vor, wo du sagst, wow, das habe ich gar nicht gewusst, dass sowas da möglich ist und so toll ist. Ja? Und das ist eben das Thema Wein, was ja eben unendlich ist. Ja? Das ist du, wenn du, niemand würdest du oder jeder oder ich oder jeder andere Weinfachmann sagen, ich weiß es alles. Nein. Wir wissen eigentlich gar nichts. Wenn wir sehen, wie groß die Welt ist und wie viel wir wissen, was wir noch nicht gesehen haben, dann wissen wir nicht so viel. Wir wissen sehr, sehr viel im Vergleich zu den anderen Menschen, aber es ist unendlich. Und ich habe irgendwann mal, als ich 2005, habe ich mir mal Zeit genommen, weil ich mal verstehen wollte, was Kalifornien heißt. Da habe ich mir 6 Wochen Zeit genommen, meinen ganzen Urlaub zusammengespart, alles. Und bin 6 Wochen alleine nach Kalifornien geflogen und habe da 56 Weingüter besucht. Habe mir ein bisschen in Los Angeles, bis San Francisco angeschaut, aber mein Fokus war, ich wollte verstehen, was heißt Napa Valley, was heißt Sonoma Valley, wieso, weshalb, warum, weil ich einfach gesagt habe, da fährt man nicht eine Woche hin, da muss man sich Zeit lassen, um das ist eine fantastische Region, diese Weinwelt zu verstehen. Und das hat mir natürlich einen Horizont eröffnet und mir gezeigt und Neues angezeigt, mein Wissen um enorm erweitert, nicht nur Weinwissen, auch alles drumherum und auch wenn man alleine durch so eine Gegend reist, dann lernt man sich die Menschen kennen, man redet, man kommt ins Gespräch, man lernt die Kultur, die Menschen, die auch mit Wein zu tun haben. Also total spannend und das waren so auch meine Erlebnisse, dass ich immer so wissbegierig war, wenn ich irgendwo was wissen wollte, dann wollte ich es wirklich, ich wollte es verstehen und das war immer für mich verknüpft damit, man muss da reinfahren in die Region, man muss mit den Menschen zusammensitzen, man muss durch die Weinberge laufen, man muss riechen, wie es da riecht im Weinkeller, man muss die Aromen mitnehmen, man muss die Küche probieren, dann versteht man erst wirklich, was dieser Wein aussagt oder welchen Charakter oder was für Besondere dieser Wein mitbringt.
Ich finde den Gedanken mit diesem Wein-Event, mit dem Australian Wine-Event, was du dort hattest, total spannend. Da hast du ja eine relativ große Erfahrung. Gerade im Hotel Schloss Velten hast du ja viele Wein-Events durchgeführt. Also ein Südafrika-Event, dein New York, etc. Worauf achtest du da, wenn du sagst, ich mache ein Wein-Event? Weil die Region, die Besonderheit, die Faszination, das kann man ja eigentlich nur bedingt rüberbringen, wenn man das Umfeld einfach nicht hat. Man möchte irgendwas exemplarisch darstellen, was der Gast, der an diesem Tag oder an diesem Wochenende bei diesem Event ist, irgendwie greifen und sich einholen lassen kann. Was sind deine Ansätze dabei? Einfach nur traditionelle Gerichte aus der Region und irgendwelche traditionellen Weine und die Winzer dabei? Oder hast du da tiefergehende Ansätze, wenn du so ein Event aufsetzt?
Also definitiv, wir haben ja jetzt immer ein 13. Jahr schon in Stüffel. Und wir haben in den 13. Jahren wahnsinnig viele Weingüter zu Gast gehabt. Das war schon immer so etwas, was mir Spaß gemacht hat, was ich versucht habe, oder meine Idee dahinter war, und es war werden bestimmt über an die 100 Winzer gewesen sein, die hier waren. Es war für mich immer ganz, ganz wichtig, dass der Winzer selber kommt, nicht die rechte Hand oder nicht der Vertreter oder nicht der Weinhändler, sondern und überhaupt auch gar nicht negativ, dass die Menschen es nicht könnten oder sowas. Aber wenn ein Winzer kommt und über seine Weine redet, dann versteht man ganz genau, was diese Weine zu bedeuten haben, warum sie so sind, wie sie sind. Ich finde, dass die Weine, wenn du einen Winzer kennst und einen Wein probierst, du findest immer ganz, ganz viele Parallelen. Du findest ganz, ganz viele Sachen, wie du in einem Wein findest, die du bei einem Winzer als Mensch, als Charakter auch findest. Und meine Idee immer war, dass der Winzer, das war nie, oft haben die Gäste danach gefragt, ja, wo kann ich den Wein bestellen? Und weiß ich nicht, direkt oder das war gar nicht meine Idee dahinter, den Leuten danach eine Bestellliste hinzustellen und hinzulegen und 10% Beteiligung in so einen Schwachsinn, sondern meine Idee war, dass die Leute ein Weingut, eine Philosophie, eine Geschichte kennenlernen. Und das geht nur dann, wenn der Mensch, der Winzer, der selber diesen Wein ausbaut, der dafür lebt, was er sich teilweise in 8., 7., 6. Generation das erklärt. Und das war eigentlich mein Ansatz dahinter, um den Leuten das beizubringen. Und deswegen haben wir gerade in den ersten Jahren, so bis zu Corona, waren jedes Event ausgebucht. Und damals, wie du ja weißt, habe ich mein Restaurant auf einer Tennisanlage angefangen, hier in Hamburg. Da arbeitete damals mit Tim Helse zusammen, was eine unheimlich tolle Aufgabe war, die ganze Betriebe für ihn operativ zu leiten. Ich immer mit der Zeit bemerkt habe, ich bin der Gastgeber. Ich brauche dieses Erlebnis, dieses den Gast glücklich zu machen, den am Gast sein. Das war eigentlich das, was ich erst dann wirklich bemerkt habe, wie mir das fehlt nach so einem Jahr, eineinhalb Jahren. Hin und her fahren, Laptop, Meetings. Das war am Anfang spannend, aber das ist mir immer mehr, ist mir dann dieses Gastgeber, dieser Gast ist mir immer mehr abgegangen. Ich war auch verantwortlich für die Bullerei. Ich wusste gar nicht, wie die Mitarbeiter alle heißen. Das war für mich ganz schlimm, irgendwann mal. Dass ich bemerkt habe, das bin ich nicht. Ich gehe wieder zurück in die Gastronomie. Aber nach Hangar 7, da war für mich so der Moment, wo ich sagte, okay, was soll jetzt noch kommen? Was soll ich jetzt noch machen? Soll ich nochmal jetzt in ein 3-Sterne-Restaurant gehen? Das tut mir nicht mehr herausfordernd. Das ist Weinhandel war nie was für mich. Der Typ nie, einfach nicht. Da bin ich nicht der Richtige dafür. Deswegen war natürlich folgerichtig die einzige richtige Entscheidung, ich muss es eigenes machen.
Gibt es zwischengefragt ein Restaurant, was dich dennoch gereizt hätte, wenigstens mal auf eine Stage für einen Tag oder für eine Woche mal reinzusneaken und zu gucken, wie die Wein leben, wie die es machen, wie die es zelebrieren?
Oh, es gab so viele Restaurants, die natürlich immer noch für, die ich kennenlernen durfte aus dem Konzept des Hangar 7. Das Konzept, kurz erklärt, war ja, dass jeden Monat anderer Gast kocht da.
Stimmt.
Habe ich in den fast 5 Jahren.
Ja, da hast du ja nochmal eine ganz andere Einblick.
Jeden Monat ein anderes Restaurant kennengelernt. Ja. Von 3 Sterne in Frankreich bis ein Freestyle Mexiko, thailändisch, also wirklich aus der ganzen Welt, also Roland Drittel hat da die spannendsten Sachen herangebracht und teilweise viele Lokale, die erst nach Hangar 7 dann ihren Ruhm erreicht haben, dann den 2. oder 3. Stern bekommen haben oder so. Also ich habe natürlich in diesen 5 Jahren wahnsinnig viele Menschen, wahnsinnig viele Konzepte und Restaurants kennengelernt von ein Sergio Herrmann, der zu der Zeit die Nummer 1 der Welt war mit seinen 3 Sternen und 20,5 Punkten Gourmillot, mit dem wir nächtelang zusammengesessen sind und uns unterhalten haben, ausgetauscht haben. Das war ein unheimlicher Input, diese 5 Jahre, diese Chance zu haben, so etwas erleben zu dürfen, so etwas mitgestalten zu dürfen als gastronomischer Leiter, dass du irgendwie am 31. noch einen Thailänder unten kochst und der Franzose 3 Sterne schon angereist und dann du die Küche da unten natürlich noch eine viel größere Herausforderung für die Küche. Da waren die 25 Mann kochen an einem Abend, den letzten Tag, das ist die thailändische Küche, im Hintergrund aber schon ein bisschen was vorbereiten für den 3 Sterne, der schon angereist ist mit seinen 2 Sous-Chefs. Irre. Es ist irre, das ist ein einzigartiges Projekt, was natürlich mich wahnsinnig vorwärts gebracht hat und ich ja schon als fertiger, erfahrener Mann dahin kam, aber wahnsinnig wieder zugelernt habe aus ganz, ganz anderen Dingen als aus Menschenführung. Ich durfte ja meine ganze Erfahrung in Personalführung unterbringen. Ich habe fast 100 Leute unter mir gehabt, in unterschiedlichen Outlets, reden wir noch vom Service, durch ein tolles Café, das Fine Dining Restaurant, unten oben eine Bar, dann eine Outdoor-Lounge, viele Events, große Events, die wir gemacht haben, im Hangar selber. Und nebenbei dieses Konzept, was absolut einzigartig ist, ja, wo du selber nur dazulernen kannst und dazu noch jegliche finanzielle Mittel hast, um das Beste den Gast zu bieten. Wo gibt es das noch? Ich meine, ja, mal ausgerechnet, wenn wir den Gast vor der Tür 100 Euro in die Hand geben und er wieder nach Hause geht, machen wir weniger Verlust. Obwohl das Restaurant jeden Tag brechend voll war, wahrscheinlich die besten Umsätze, die sich jeder nur erträumen kann, heute noch mehr als damals. Weil die Thematik war ja nicht, den maximalen Umsatz zu generieren, sondern die maximale Zufriedenheit und das maximale Wow-Event-Effekt den Gast bieten. Und das ist, wenn ich das vorher gehört hatte, bevor ich das angefangen habe, ich gesagt, wow, wie geil ist das denn? Du hast gar keinen finanziellen Druck dahinter. Du kannst
kein Druck.
Aber der Druck, ja, jeden Gast zufriedenzustellen, der ist ja weit höher, als Umsatz zu generieren.
Ja, Leistungsdruck ist enorm.
Jeder,
ja,
Gast und manche, ja, Gäste, ja, wollen gar nicht zufrieden rausgehen. Weißt du, manche Leute kommen vielleicht dahin und wollen wir mal schauen, ob die wirklich so gut sind. Und vielleicht das gar nicht verstanden hat, was sie da machen. Jetzt überhaupt nicht böse gemeint. Aber es ist nicht einfach, jeden Gast zufriedenzustellen. Und diese Herausforderung, die war enorm. Obwohl ich alle Mittel hatte, ich konnte mir das beste Team zusammenstellen. Ich habe ein unfassbares Team gehabt an Mitarbeitern, mit denen ich heute mit vielen noch zu größender Kontakt habe, die ihre Wege gegangen sind, erfolgreich. Und also diese Chance, das zu machen damals, die war irre. Aber nochmal zurück, was machst du danach? So, wir wollten wieder zurück nach Hamburg, das hat meine Frau versprochen, dass wir sagen, wir sind unterwegs, aber wenn unser erster Sohn wieder in die Schule kommt, dann sind wir zurück in Hamburg. Dann bin ich nach Hamburg und er sagt, komm Mensch, lass mal was ganz anderes machen. Ich bin ein riesiger Fan von Tim Mälzer, ist ein großartiger Typ, der das Herz an der richtigen Stelle hat. Mit ihm zu arbeiten, kann mir toll vorstellen. Bemerkt dann aber nach 1,5 Jahren, dass ich einfach als Gastnähe brauche und merke meine Selbstständigkeit. Und wir haben begonnen auf eine Tennisanlage in Bergstedt, ein Stadtteil von Hamburg, die zwar ein neues Haus hingestellt haben, total wunderschön, durch Glas von allen Seiten, wo wir ein Spagat machen oder betreiben mussten. Und das war die Herausforderung für mich, zwischen dem Tennisspieler, der nach dem Tennis sein Bierchen, seine Currywurst essen will, zu abends einen anspruchsvollen Gast zufriedenzustellen. Und das war mir von Anfang klar, ich musste diesen Spagat setzen, weil diese Tennissaison geht von dann bis dann. Also wenn du Glück hast, geht sie Ende April los. Und wenn du Glück hast, geht sie Ende September los, hört sie auf. Was ist danach? Ich musste den letzten Monat danach auch leben, mein Team am Leben erhalten. Es war mir klar, ich muss einen Spagat kriegen zwischen einer besonderen Küche, einem besonderen Erlebnis, Küche und Wein, das mich auch eben in den Regentagen und an Wintern und dann so am Leben erhält. Aber trotzdem muss ich ja den Tennisspieler, es war für mich nicht schwer zu verstehen, weil ich Leidenschaft Tennisspieler seit klein, also habe ich den, wie der Tennisspieler tickt, habe ich verstanden und ohne den wäre es auch gar nicht möglich. Beide zufriedenzustellen, hat wirklich super funktioniert. Vor allem auch diese Events, ja, diese Wein-Events, die haben wir da begonnen. Dann ist auf die Tennisanlage dann ein Künstler gekommen oder ein Salvay oder wer auch immer und Becker und Fritz Keller und auch internationale Weingüter, Besitzer von Cannon Kopp ist hochgekommen. ein Imsar, die ist nach Bergstedt gekommen. Also wir haben es wirklich geschafft, über unsere Kompetenz zum Wein und über das, was wir da machen, A, die spannenden Leute ranzubekommen, aber auch so ein Restaurant in Bergstedt mit 50, 60 Leuten maximal zu füllen. Mit Leuten, die einfach richtig Bock hatten auf sowas. Vielleicht war das so ein bisschen wie damals die Bohlerei in der Schanze. So dieses Schanze, eigentlich so ein Alternativviertel. So war das vielleicht so Tennisanlage in Bergstedt auf einem Weinevent mit Imsadi oder sowas. Ja. Vielleicht war das am Anfang, aber hinterher haben wir uns doch diesen Namen erarbeitet, dass Leute verstanden haben, da kommt der Winzer persönlich her und erzählt über sich, über seine Philosophie, führt durch den Abend. Ja, wir haben fantastische Abende erlebt, wo die Leute so begeistert raus sind, wo wir Persönlichkeiten da hatten, weißt du, wie August Kesseler, der jemand ist, der mit einer ganz leisen Stimme 60 Personen durch den Abend hört und du weißt, wie es ist, spätestens nach dem Hauptgang, wenn die Leute schon eine Flasche Intus haben, dann ist es ganz, ganz schwierig, die Leute noch zum. Der hat angefangen zu reden. Da hat kein Mensch mehr gesprochen. Ja, aber eine Fritz Keller hat es auch geschafft. Viele andere Persönlichkeiten. Wir haben es geschafft, diese besonderen Momente zu schaffen und nicht keine Verkaufsabende zu machen, sondern es war mir auch immer ganz wichtig, dass die Winzer mal gereifte, alte Sachen mitbringen, den Leuten zu zeigen, wo kann das hingehen? Ja, ihr habt am Anfang den Gutsriesling probiert. Und jetzt bekommt ihr ein 7 Jahre altes großes Gewächs. Das könnt ihr nicht mehr kaufen, weil es aus der private Schatzkammer ist. Aber da geht die Reise hin. Das ist der Weg oder das Ziel, den der Winzer mit diesem Wein betreibt. Und das haben wir, denke ich, über viele Jahre mit tollen Events geschafft, aber eben mit dieser Philosophie, die ich dir gerade erzählt habe. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Wir schaffen es heute immer noch, wir machen es nicht mehr so viel, weil ich einfach das Gefühl habe, dass über die Jahre das Thema ein bisschen überreizt worden ist, dass eben jeder irgendwo welche Weinevents macht und vielleicht die Selektierung für den Kunden schwer ist, was wirklich gut ist und was einfach ein Weinabend ist, wo Weine auch geschenkt werden. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir überlegen uns noch ganz genau, was wir machen. Wir machen nicht ganz so viel. Jetzt haben wir letztes Jahr Ziereisen da gehabt, was wir dann an ein Mega-Event war. Und dieses Jahr haben wir eine Küchenparty in Verbindung mit einem Wein. Weinmesser in Hamburg, wo wir ganz, ganz viele Winzer hier haben, wie Künstler, Knipser, also 10, 11, 12 Winzer, Gröbe, die herkommen und eben in den Küchenparty machen. Deswegen machen wir das jetzt ein bisschen weniger, aber immer noch mit viel Liebe, weil das etwas Besonderes ist und viele Leute uns über die Jahre dadurch kennengelernt haben und immer wieder nachfragen, Mensch, wann kommt, wer kommt denn wieder? Und es sind immer so tolle Abende bei euch.
Gab es neben dem, also was du alles schon gemacht hast und eigentlich auch diesen wahnsinnig grundunterschiedlichen Ansätzen, irgendwelche Gedanken oder Wünsche, was du noch machen wolltest? Also mal ein Buch schreiben zum Beispiel, keine Ahnung, eine Fernsehshow, du kannst viel und gerne reden, irgendwie im Radio moderieren. Hast du irgendwas, was du gerne irgendwie noch anstrebst oder als erfüllend empfindest?
Wenn ich mir die Frage stelle, was ich hätte vielleicht in meinem Leben noch machen wollen mehr und was ich nicht gemacht habe, dann wäre ich im frühen Alter mehr ins Ausland gegangen. Dann hätte ich vielleicht irgendwo, was weiß ich, 3, 4 Jahre in Amerika gearbeitet, in Frankreich, in Asien irgendwo. Das habe ich nicht gemacht, weil ich relativ früh in die Top-Restaurants reinkommen bin und dann schon mir was erarbeitet habe im Lande und dachte, jetzt bleibe ich dabei und es reizt mich aber noch in München das Restaurant, Stuttgart das Restaurant und dann vielleicht nach Österreich zu gehen. Und das hätte ich vielleicht damals, ich bereue das nicht, aber wenn ich mir heute überlege, dann hätte ich vielleicht noch diese 3, 4 Jahre mehr Ausland machen sollen.
War damals für mich der Ansatz interessanterweise. Also mir ging es genauso, dass ich schon relativ schnell recht hoch gestiegen bin und gesagt habe, okay, wenn das so schnell so weitergeht, dann bist du ganz, ganz schnell im Punkt angekommen, wo es langweilig wird. Und deswegen habe ich mit, keine Ahnung, 22 oder so gesagt, ich muss Englisch lernen, bin nach Amerika gegangen. Aber wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, ich war 2,5 Jahre da, würde ich auch sagen, ich hätte lieber noch ein bisschen Asien machen sollen, ein bisschen Australien, ein bisschen was auch immer. Damals auch Russland oder was auch immer, egal. und hätte einfach die Welt noch ein bisschen intensiver wahrnehmen sollen, weil mich diese 2,5 Jahre Amerika sehr, sehr geprägt haben. Daher kann ich das total nachvollziehen. Aber Buch schreiben oder sowas wäre für dich nie in Frage gekommen, also selber zu publizieren, weil du hast so viel Wissen und das Wissen im Prinzip nur an 2-3 Leute weiterzugeben und nicht an einen großen Kreis, außer eben deine Gäste im Restaurant natürlich allabendlich, wo es aber eben auch beschränkt ist. Hat dich nie gereizt?
Gereizt, ja, aber ich habe für mich eine Sache entdeckt. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir eine Sache geschworen. Damals war mein erster Sohn, 13, da war er, jetzt muss ich rechnen, 6. 6, 7, genau, 7 war ungefähr. Ich habe mir geschworen, eine Sache, wenn ich mich selbstständig mache, dann wird es niemals so sein, dass mich meine Kinder oder meine Frau sehen wollen, dass sie zu mir ins Restaurant kommen müssen. Das war für mich so ein Albtraum. Ich habe viele für die Gastronomen kennengelernt, wo die Kinder dann in den Kneipen rumgesprungen sind, in den Restaurants. Ich kenne die meisten oder ganz, ganz viele, die geschieden sind, die keine Familie, Tag der Familie hatten oder haben, mehrmals geschieden, Kinder wenig Kontakt, weil sie von morgen bis abends im Restaurant waren. Für mich war von Anfang an eine Sache ganz klar. Für mich ist die Familie und meine Kinder und meine Frau mir extrem wichtig. Und ich möchte einen Spagat schaffen zwischen einem funktionierenden Restaurant, was Erfolg hat, aber auch einem Familienvater und auch jemand, der für die Familie Zeit, mehr Zeit für die Familie extrem wichtig. Und das für mich bis heute ist für mich die Zeit, die ich mit meinen Kindern, mit meiner Familie verbringe, die wichtigste Zeit. Und deswegen war das immer für mich ein Spagatspiel zwischen, okay, was will ich und was muss ich für mein Restaurant zeitlich leisten? Und das Ziel war aber, das so zu machen, dass ich maximale Zeit für meine Familie habe. Und deswegen war eigentlich, viele Projekte nebenher zu machen, die ich immer wieder versucht habe, da ich bemerkt, ja, das sind toll, aber die kosten mich Zeit. Das ist die Zeit, die ich eigentlich lieber mit meiner Familie verbringen möchte. Und ich meine, ich habe das ja natürlich heute Morgen schon gesagt, wir feiern heute mit meiner Frau, sind wir seit 20 Jahren verheiratet. Und das hätte niemals funktioniert, wenn ich noch so viele Projekte nebenher gemacht hätte, dann hätte ich ihnen immer die rote Karte bekommen. Punkt 1, Punkt 2, weil es ist immer so, dass ich einfach diese Beziehung zu meinen Kindern nicht hatte. Und das war mir immer extrem wichtig. Und die habe ich und wir haben ein sehr intaktes Familienleben und verbringen unheimlich viel Zeit, meine, wo es nur geht. Und das war mir am Ende oder ist mir am Ende wichtiger als vielleicht ein oder anderen Wunschprojekt, den ich noch machen wollte oder was ich angeboten bekommen habe. Und habe ich immer dann ganz schnell ausgerechnet, okay, das heißt, die und die Zeit, nein, mache ich nicht. Das ist mir zu schade dafür. Das ist mir nicht wert.
Sehr vernünftig. Also ganz, ganz großartiger Gedanke, vor allen Dingen auch mit diesem Bewusstsein, mit dieser Realität, also mit dem Realitätsbewusstsein an die Sache heranzugehen und dann diese unterschiedlichen Welten, die man hat und die man bespielt, einfach auch sehr, sehr intensiv zu bespielen und zu merken, dass alles letztlich auch im Leben wie auch im Wein ein Balancegedanke ist. Und nur wenn ich die Balance auf der einen Seite habe, dann kann ich es auf der anderen Seite richtig gewichten und richtig ausleben. Gibt es irgendwelche, irgendwann sind die Kinder aus dem Haus, irgendwann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit, oder der Laden ist nach 13 Jahren ja wahrscheinlich in gewisser Weise auch eingespielt, obwohl es tägliche Aufgaben gibt. Aber irgendwas, was du dir für die Zukunft vorstellst oder wo du sagst, das wäre schön, ein 10., 11. Stufe irgendwie dann ein Konzept draus zu machen, Franchise oder dann doch irgendwann selber ein Weingut oder die Weinwelt noch mehr zu bereisen, einen Camper kaufen und vom Weingut zu fahren oder wovon träumst du, wenn du 40 Jahre im Weinbusiness bist?
Die Zeit hat sich ja etwas verändert. Wir haben vor Corona, nach Corona. Ich finde, das ist eine ganz entscheidende Zeit, für alle, aber besonders bei uns im Beruf. Vor Corona habe ich gedacht, okay, das läuft jetzt langsam. Das könnte jetzt so sein, dass ich vielleicht mir da mehr zurückziehe oder was andere Sachen mache oder sowas nebenher noch. Über Corona, nach Corona ist mir klar geworden, das funktioniert nicht. Ein zweiter, dritter Stüffel funktioniert auf gar keinen Fall, weil ich kann nur in einem Stüffel stehen. Und obwohl ich wirklich das geschafft habe, mein Team ranzuholen oder ranzuarbeiten mit einem tollen Restaurant, der Küchenchef, vor allem der Restaurant, der die Front ist, wo die Gäste reinkommen und oft ihm mehr suchen als mich, viele Gäste, was ich großartig finde, weil
es ist perfekt.
eine Bühne sich erschaffen hat, aber das ist eine Art, indem er, und das muss man dazu sagen, der kommt nicht aus der Sterne-Gastronomie, das ist ein Vollblut-Gastronom, aber das ist jemand, der das so leidenschaftlich lebt, dieses Gastgeber-Dasein. Die Leute spüren es, die Leute lieben ihn. Und das ist für mich heute, um nochmal auszuschweifen, viel wichtiger als Sternehäuser hinter sich, 3 Sterne, 2 Sterne, Erzeugnisse. Heute ist es für mich viel wichtiger, die Leute abzuholen, die Leute zu begeistern für sich als Gastgeber. Den Leuten aus dem Alltag kommen sie rein und den Leuten auf andere Gedanken zu bringen, mit einem tollen Humor, mit seiner persönlichen Art, wie er ist. Und das macht er so gut, er ist unbezahlbar. Ja? Ich hoffe, dass er es nicht hört. Aber er ist unbezahlbar in seiner Art. Und der verschafft eine Luft. Und das ist für mich eines das Wichtigste gewesen. Wenn wir irgendwann mal so gekommen wären, dass wir so viel Geld verdient hätten, dass ich mir jetzt überlege, mir einen Porsche zu kaufen oder sowas, wo wir nie hinkommen sind und nach Corona sowieso nicht, da würde ich mir noch einen so Restaurant dahinter hinstellen, der mir mehr Zeit verschafft. Also ich finde Zeit, die Freizeit, die ich vorhin angesprochen habe, die ist das Leitfaust von allen. Ja, Zeit haben für Sachen zu tun, die einen Spaß machen. Dazu gehört Reisen, dazu gehört ein Camper, haben wir uns jetzt schon besorgt letztes Jahr, weil wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen mal Europa uns anschauen. Mein Großer ist aus dem Haus, mehr oder weniger, der Kleine ist noch mittendrin. Wir wollen jetzt unseren Sohn nicht fliegen, sondern wollen einfach zeigen, was alles Deutschland bietet. Ja? Was man in 3-4 Stunden aus Hamburg alles erreichen kann, wird tolle Ziele. Sie haben unseren kleinen Bus mit, wo wir übernachten können, besorgt und das zum Thema, was du angesprochen hast. Aber wo will ich hin? Nein, 10. Stift auf gar keinen Fall. Es wird nie ein zweites Restaurant gehen. Aus dem schon besagten Grund. Ich möchte, und das sind natürlich meine Gedanken, die ich mir mache, mit 60 werde ich im Restaurant nicht mehr stehen, das ist logisch. Irgendwann mal merke ich jetzt schon, dass ich eher übergegangen bin zu dem, dass ich viel lieber gerne um 6 Uhr morgens aufstehe, anstatt dass ich bis um 12 noch im Laden bin. Also das ist für mich total gedreht. Also wenn ich noch 12 im Laden bin, merke ich, dass ich das gar nicht mehr möchte, dass ich müde bin. Manchmal ist es oder oft ist es so, dass man tolle Gäste da hat, Events und das, dann ist man natürlich da, will man da sein. Aber an sich bin ich viel lieber um 7 Uhr im Restaurant alleine hier und werkel rum, mache mir mein Büro und anstatt dass ich spät noch da bin, was so ein bisschen ja, gegen eine Philosophie des Restaurants ist. Aber trotzdem die Gäste empfange, für die Gäste da bin und wenn das Gröbste durch ist, auch das Restaurant verlasse, weil am Ende muss ich auch nicht mehr da sein, den Laden zumachen. Das ist für mich eher so, dass ich das gar nicht mehr machen möchte. Aber wo geht's hin? Jemals mit Wein. Ich bin, das Schlimmste ist, wenn Menschen sagen, oh, nur noch 3 Jahre, dann ist Rente. Das war für mich das Schlimmste. 3 Jahre und dann keine Aufgabe? Wie auf dem Schaukelstuhl zu sitzen? No way. Also ich bin jetzt 50 und ich will doch mindestens 30 Jahre, solange es geht, eben eine Aufgabe arbeiten. Ich will was tun. Ich finde das Thema Wein, ich habe doch nicht den Masterplan, das Thema Wein und mit dem Wissen, was ich mir bis dahin noch mehr ausbaue, da kann man wahnsinnig viel machen, ob ich jetzt irgendwie mich irgendwo in ein Weingutsprojekt einklinke und die vielleicht unterstütze, in egal was sie brauchen oder ob ich in eine Beraterfunktion irgendwie, aber ich sehe mich schon und ich würde mir wünschen, dass mit dem Thema Wein alt zu werden und da eine Aufgabe zu bekommen, in welcher Form auch immer, mein Wissen, meine Erfahrung dazu beitragen, dass vielleicht irgendjemand ein Weingut oder wer auch immer davon profitieren kann, noch besser werden kann und ich dann eine Aufgabe damit habe. Vielleicht nicht von morgen bis abends und nicht 5 Tage die Woche irgendwann mal, wenn man älter wird, aber definitiv werde ich eine Aufgabe suchen und die Gedanken mache ich mir jetzt schon. Und definitiv, so wie es aussieht, wird es irgendwas mit Wein sein, weil das ist das, wo ich drin aufgehe und wo ich merke, da habe ich mir etwas Besonderes angeeignet über mein Leben, was sich abhebt vielleicht von anderen Menschen, wo ich noch weitergehen kann etwas.
Gastronomie, 33 Jahre Leidenschaft und immer noch diese Natürlichkeit, diese Weinverliebtheit, diese Bodenhaftung, die sich zu erhalten ist wirklich ein Kunststück. Nach all den Stationen, nach all den Erfahrungen, nach all den großartigen Weinen, immer noch das Verständnis dafür zu haben, dass jeder ein ganz anderes Weinbewusstsein hat, dass du Weine unter 100 Euro empfiehlst, dass du auf deiner Weinkarte Weine für 38 Euro hast, dass du jeden Weinmenschen dort abholst und dort siehst, wo er ist. Das ist großartig. und großartig, wie du es erklären kannst, wie du es vermittelst, wie du deine Mitarbeiter, wie du dein Gegenüber, wie du mich gewertschätzt hast. Vielen lieben Dank dafür, André. Ein großartiges Gespräch und wir hätten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden können. Nicht nur über die Erfahrungen, die du bereits gemacht hast, nicht nur über dein unglaubliches Wissensfundament, sondern einfach, weil es Spaß macht, dir zuzuhören, dich auszufragen und sich einfach mit dir auszutauschen. Toll, dass du unser Gast warst. Noch einmal vielen lieben Dank dafür. Und noch ein ganz großes Dankeschön an unseren Partner, an die Schlumberger Gruppe. Und dazu gehören die Handelshäuser Segnitz, Schlumberger, Consiovini und natürlich das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Sie unterstützen uns seit über 2 Jahren. Sie sind an unserer Seite, sie begleiten uns und sie machen dieses Format möglich. Und zudem freue ich mich sehr darüber, dass wir in dieser und der nächsten Ausgabe die Italian Trade Agency, kurz ITA, präsentieren dürfen und deren Engagement auf der ProWine 2026 in Düsseldorf vorstellen dürfen. Es gibt großartige Masterclasses, es gibt Guided Wine Tours, es gibt eine tolle Verkostungszone und somit ist es eine großartige Win-Win-Situation. Sie unterstützen uns und wir unterstützen Sie. Vielen lieben Dank dafür. Denn dank Ihnen heißt es, nach dem Podcast ist vor dem Podcast, nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Hamburg reisen wir nach Münster zur großartigen Katrin Baerbock.
Hallo zusammen, mein Name ist Fritz Keller. Ich komme vom Kaiserstuhl, besser gesagt aus Oberbergen, bin Winzer, Weinhändler, Weinsammler, Weintrinker. Wir haben ein Restaurant, der Schwarze Adler, das Weingut Franz Keller und Bergkellerweine. Und ja, als ich André Kova kennengelernt habe, war er in der Ausbildung bei Hans-Leo Kempschen, einer der ersten Restaurants mit einer wirklich großartigen Weinbar in Freiburg. Und dann ist er mir immer wieder begegnet. Und immer wieder sehr fleißig und mit großem Weininteresse, aber auch einem Gastgebertum, das seinesgleichen sucht. Er war im Adlon in Berlin als Chefsommelier. Er hat in Colombia eine Ausbildung hinter sich gehabt, Hotel Colombia, ein Stern. Wer da eine Ausbildung gemacht hat, kann arbeiten. Und er hat weiterhin, war er bei Hangar 7 Chefsommelier. Bei einer der, ja, sagen wir mal, mitteleuropäisch bedeutendsten gastronomischen Projekte, ja, Akademien für Kulinarik und Weingenuss. Und seit einigen Jahren ist er Gastgeber und Restaurateur, Unternehmer im Stüffel in Hamburg. Das kann ich sagen, in diesem schönen, feinen Eppendorf ist es eine Oase mit einer wunderbaren Weinkarte, tolle Gerichte, nicht überkandidelt, tolle Mitarbeiter, die natürlich auch nur deshalb so gut sind, so wie sie geführt sind. Und es ist ein Vergnügen, im Stüffel einzukehren.